10 Vereine, ganz viel Tradition. Eine Liga und wir sprechen darüber. Das ist der Regionalliga Nordost Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 61 des Regionalliga Nordost Podcast. Spieltag 11 ist vorbei und wir haben einiges zu besprechen. Und wir, das ist einmal Markus.
Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend.
Dann ist da Luca.
Ich grüße recht herzlich.
Und mein Name ist Clemens und wir springen gleich rein in den Spieltag. Aber vorher möchte ich ein Thema, was wir vor einigen Wochen hatten, nochmal aufmachen, dann damit aber auch zumachen. Zumindest von meiner Seite, wenn nichts ganz Ungewöhnliches passiert. Und zwar erinnert ihr euch sicherlich alle daran zurück. Wir reden über ein Spiel vom 17. September zwischen Chemie Leipzig und dem Berliner AK. Und danach gab es Rassismusvorwürfe gegen einen Spieler von Chemie Leipzig. Das haben wir ja breit diskutiert, haben auch viele breit diskutiert. Und letztendlich ist es ja bei solchen Sachen auch so, wenn nicht einer der beiden Akteure in diesem Fall, und wird es so gewesen sein, einer dieser beiden Akteure die Größe hat zuzugeben, dass er da nach dem Spiel gelogen hat und da entweder jemandem was anhängen wollte oder rassistische Sachen von sich gegeben hat, wird man diese Sache nicht auflösen können. Und Chemie Leipzig hat dann nach dem Spiel gesagt, nachdem da natürlich erstmal Marcel Hitzner vehement verteidigt wurde, dass man die Sache aufarbeiten wird und zu gegebener Zeit ein Statement von sich geben wird. Solch ein Statement hat es nie gegeben. Und das finde ich ehrlich gesagt einfach schwach. Ich möchte jetzt hier auch nicht den Teufel an die Wand malen und Marcel Hitzner irgendwas unterstellen. Ich weiß auch nicht, ob und was passiert ist. Am Ende scheint es so zu sein, man kann die Sache nicht aufklären. Aber was ich da nicht verstehe und ehrlich gesagt sehr enttäuschend und sehr schwach finde, ist, dass man sich einmal hinstellt und sagt, man wird sich zu gegebener Zeit dazu äußern und sich natürlich auch immer als Chemie Leipzig hinstellt, niemand wie wir. Man ist anders als die anderen und dann so eine Sache komplett unter den Tisch fallen lässt. Wenn ich an die letzte Saison zurückdenke, an die Sache beim Babelsberg-Spiel, da waren die ChemikerInnen auch sehr, sehr laut. Zu Recht auch, völlig zu Recht. Und haben sich da beschwert, da konnte die Sache auch nachgewiesen werden. Und waren da zu Recht völlig laut. Jetzt gab es leider umgedreht diese Vorwürfe. Und ich verstehe nicht, was so schwer daran ist, wenn man auch sagt, dass man sich mit solchen Themen ja sehr ernst auseinandersetzt, weil man eben ja auch immer wieder anders sein will, das ja auch wirklich immer wieder darstellt, warum man dann dieses Thema totschweigt. Und ich möchte jetzt, wie gesagt, das möchte ich nochmal wiederholen, hier niemandem eine Schuld unterstellen, aber ich frage mich, warum, wenn man so Sachen ankündigt, es nicht möglich ist, dann wenigstens irgendwie zu sagen, okay, wir haben die Sache untersucht, wir können diese Sache aber nicht klären, weil es hier Aussage gegen Aussage steht. Solche Vorfälle passen natürlich nicht zu den Werten des Vereins, was gerade bei diesem Verein auch sehr glaubwürdig wäre. Und man verurteilt das, aber diese Sache kann man nicht auflösen und damit Thema zu. Nein, man entscheidet sich dazu, es totzuschweigen. Und das hat für mich nicht nur ein Geschmäckle, das finde ich ganz, ganz übel, ehrlicherweise, dass man da dann sagt, okay, ja, wir lassen das mal unter den Tisch fallen. Und da muss ich jetzt mal sagen, hier niemand wie wir und wirklich tolle Werte vorleben. Also die Glaubwürdigkeit dafür haben sie bei mir jetzt erstmal zu einem großen Teil verspielt mit dieser Aktion. Und nochmal gesagt, ich möchte hier niemandem Vorwürfe unterstellen, aber ich weiß nicht, was so schwer daran gewesen wäre. Wäre für mich auch einfach dann ein sauberer Abschluss für die Sache gewesen. Okay, man hätte das Thema natürlich vom Verein aus nochmal aufgemacht, aber dann gesagt, okay, hier, wir können das nicht klären, Thema durch. Und so fragt man sich, wir haben auch Nachfragen erhalten letzte Woche auf Blue Sky nach unserer letzten Folge, deswegen habe ich dann nochmal ein bisschen nachgebohrt, was da ist, ja. Und die Antwort ist, nix ist. Ich persönlich finde es wirklich sehr, sehr schade, Und damit ist die Sache jetzt aber auch erledigt. Und ich hätte mir aber gewünscht, dass das durch ein Statement seitens Chemie beendet worden wäre.
Um auch noch was dazu zu sagen. Also an sich, wie so oft in diesem Podcast, wie so oft in den Folgen, kann ich Clemmer mal wieder nur zustimmen. Und muss man auch einfach sagen, wie Clemmer es gerade schon sagte, mach ein simples Statement. Mach ein Statement, bei dem du sagst, wir können es aufgrund von Mangels an Beweisen, aufgrund der vorhandenen Situation, dass es Aussage gegen Aussage steht, einfach nicht aufklären. Dann hast du ein Statement, dann hast du wenigstens etwas, das du wenigstens irgendwie mal in die Öffentlichkeit gibst, dass es wenigstens versucht wurde, aufzuarbeiten. So kommt aber einfach die simple Schlussfolgerung rüber, dass du das einfach, wie Clemmer gerade schon sagte, unter den Tisch fallen lässt. Und dass du einfach so lange laut sein kannst, solange es nur andere betrifft und mit dem du den Finger auf andere zeigen kannst. Solange du aber mal selber mit dem Finger auf dich zeigen musst, selber mal solche Vorwürfe im Raum hast, du aber auf einmal ganz, ganz still bist und da nicht mehr viel kommt. Das finde ich ehrlicherweise, wie Clemmer es gerade schon sagte, grundlegend einfach völlig, völlig schwach. Das ist eine ganz, ganz fatale Message für die eigenen Werte des Vereins. Dieses Niemand wie wir, manch einer macht sich da öfter mal drüber lustig. Spätestens jetzt ist es aber schon fast eher ein Witz. Die Glaubwürdigkeit ist definitiv eher verspielt tatsächlich. Also im Grunde gehe ich da voll mit Clemmer mit und finde das ehrlicherweise auch alles ein bisschen schwierig.
Ja. Vor allem, wenn man bedenkt, dass jetzt die einzigen Aussagen zu der Sache dieses hochnotpeinliche Interview von Präsident Frank Kühne war, der sagt, ein Spieler, der ein Chemietrikot trägt, kann so etwas nicht sagen. Also das ist für mich eine Selbstherrlichkeit, die man sich da darstellt, die unter aller Würde ist. Da bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, im Endeffekt, um das jetzt abzuschließen, ich hoffe natürlich, dass die Aussage nicht gefallen ist. So oder so, Rassismus hat nichts verloren, egal gegen welche Gruppe das betrifft. Auch genauso in den heutigen Zeiten, das war ja auch auf allen Fußballplätzen dieser Nation Thema, betrifft genauso ohne Wenn und Aber Antisemitismus. Und gilt es aufs Schärfste zu verurteilen. Hoffen wir, dass wir über sowas nicht nochmal reden müssen im Laufe dieser Saison, dass sowas einfach nicht vorkommt. Und dann würde ich sagen, machen wir einfach mal jetzt den harten Übergang rein in den Spieltag und beginnen da mit dem Spiel, was auf den Donnerstag vorgezogen wurde, dem Mecklenburg-Vorpommern-Duell zwischen Hansa Rostock 2 und dem Greifswalder FC. Und der GFC konnte die Partie mit 1:0 für sich gewinnen. David Vogt in der 63. Minute mit dem goldenen Tor für die Mannschaft von Lars Fuchs. Aber Luca, so wie ich die Partie gesehen habe, würde ich mal sagen, dass man da eine Mannschaft von ganz unten gegen eine von ganz oben gesehen hat. Diesen riesigen Unterschied hat man jetzt nicht gesehen, meiner Meinung nach.
Nee, da gehe ich völlig mit dir mit. Das siehst du ja am Ergebnis schon, das 1-0, das ist relativ knapp. Greifswald war in meinen Augen die deutlich bessere Mannschaft, hatte ordentlich Chancen, auch in Form von Manassi Eschel, der da mal nach einem Kratzerpass völlig frei am Tor vorbeilegt. Im Großen und Ganzen gebe ich dir aber recht, Rostock, ich sag mal mit Nadelstich in der Offensive, viel kam aber nicht darauf herum, und hinten bist du relativ solide gestanden. Aber diese völlige individuelle Klasse, die bei Greifswald nun mal im Kader ist, die sie unweigerlich besitzen und auch ausspielen können, die verteidigst du mal einfach wirklich einfach, verteidigst du nicht so einfach. Und vor allem, wenn nur an sehr, sehr, sehr guten Tagen und so ist es dann halt einfach Vogt, der ihn dann zum 1-0 raus reinhaut. Und eine Kratzerflanke, wie gesagt, du kannst das nicht alles wegverteidigen. Das war schon ein sehr, sehr ordentlicher Auftritt von Rostock. Nach vorne ging nicht viel, aber gegen so ein Spitzenteam ist es nicht unbedingt zu erwarten, wenn du so weit unten stehst. Und somit 3 Punkte für Greifswald geht unterm Strich völlig in Ordnung. Rostock aber auch definitiv so schlecht.
Das ist so ein bisschen die Story der Saison bei Hansa.
Story of their life, sag ich mal.
Ich habe so gehofft, dass dieses Spiel unentschieden ausgeht, nachdem ich letzte Woche ja nicht hier dabei war und für meine durchaus, ich gebe es zu, waghalsigen Tipps ausgelacht wurde.
Wie viele Punkte hast du letzten Spieltag gemacht?
Ich habe sogar 8 gemacht am Ende und ich war der 2. Beste von uns.
Ich habe auch 8 gemacht, das ist eine Frechheit.
Also, es war dann nicht so gut wie erhofft, aber ich habe ein bisschen Risiko gegangen, dass hätte Rostock 2 auch noch ein bisschen mehr gehen können, vor allem nach dem 0-1, fand ich. Ich habe das Spiel dann auch live so ein bisschen nebenbei verfolgt und gerade so die letzten 5 bis 10 Minuten, als Rostock 2 wirklich mal drücken muss und auch mal in Kauf nehmen muss, dass man vielleicht das 0-2 durch einen Konter kassiert, kam da einfach gar nichts. Sie haben einfach jeden Ball verloren und Greifswald war da extrem abgezockt.
Gut, das ist eben die Sache, dass der GFC einfach zeigt, dass er eine Spitzenmannschaft ist. Ich
Stil einer
glaube,
Spitzenmannschaft.
ja, ich glaube, ich sag mal so, ich erinnere mich noch an den Saisonbeginn, als wir alle noch gelacht haben, dass Jonas vom chemischen Element hier auf Platz 4 getippt hat. Und mittlerweile muss man aber sagen, die nisten sich da oben komplett ein.
Ja, Wort.
Ja.
Also, Greifswald ist tatsächlich, ich sag mal, Überraschungsteam für viele eher weniger, weil sie halt eben einen namentlichen Top-Kader hatten. Den hatten sie letztes Jahr aber in Teilen auch schon. Und da lief es ja tatsächlich nicht so gut. Der von mir prophezeite Lars Vogts Trainer Malus ist bisher mal überhaupt nicht zu spüren. Es wird langsam frischer und sie holen immer noch Punkte.
Das war so ein
So,
BRK-Ding.
ja, ich weiß, aber ich sag nur, vielleicht hätte das ja so, weißt du, so der Fluch auch mal in deren Richtung. Auch nicht. Deswegen würde ich sagen, Greifswald ist auch langfristig zu rechnen, außer sie legen so einen Fall hin wie die VSG bei eurem Allerlei-Hype-Turn letztes Jahr.
Ja, auf die kommen wir später zu treffen oder zu sprechen, besser gesagt. Aber Markus, du hattest ja wirklich viele, viele waghalsige Tipps an diesem Wochenende. Und jetzt kommen wir aber zum Spiel, wo dein Tipp nicht waghalsig genug war. Denn ich sag mal so, die allgemeine Meinung war ja durchaus, dass Rot-Weiß Erfurt zu Hause gegen Babelsberg gewinnen wird. Und du warst ja auch eher der Meinung, so richtig, hast ja auch dann danach zu mir gesagt, so richtig wohl fühlst du dich mit dem Unentschieden auch nicht. Ja, am Ende kam alles noch ganz anders und die Potsdamer gewinnen die Partie sogar bei RWE mit 1:0. Daniel Frahn mit dem goldenen Tor. Und ist es zu weit gegriffen von mir, wenn ich sage, seit dem Wiederaufstieg erlebt Rot-Weiß Erfurt momentan seine schwierigste Phase in der Regionalliga?
Ich denke nicht, dass das zu weit gegriffen ist. Das ist definitiv so. So viele schlechte Phasen hatten sie ja eigentlich auch nicht seit jetzt 1,5 Saisons, die ungefähr vergangen sind, die sie wieder in der Regionalliga sind. Ja, also ich bin aber zufrieden mit meinen 0 Punkten. Bei diesem Tipp, da habe ich überhaupt kein Problem mit, weil das dann auch 0 Punkte für Erfurt waren, die in der ersten Halbzeit wirklich unterirdisch gespielt haben. Also ich habe selten so ein schlechtes Erfurt gesehen. Klar, es waren noch nur die Highlights. Das 1:0 kam nach einem Standard. Das war dann ein bisschen Ping-Pong. Dann wird eine Kerze in die Luft geschossen. Ich glaube, Starzew war es. Zeiger merkt gar nicht oder wartet ewig, bis er mal nach oben guckt. Der Ball ist gefühlt 10 Sekunden in der Luft. Dann spielen 3 Leute einen Kopfball und Fran steht goldrichtig, weil er gerade auf der linken Seite einläuft und das Ding reindonnert. Sehr skurriles Tor und von Erfurt kam bis auf eine Gelegenheit, als sich Sieden auf dem rechten Flügel durchsetzen und abschließen kann, Mergel im Nachschuss an einem Babelsberger Verteidiger hängen bleibt und Starzew das Ding dann drüber jodelt, da kam einfach nicht viel, das war eigentlich alles. Das Hauptgesprächsthema gab es zwar in der zweiten Halbzeit, zumindest während des oder na, kurz nach dem Spiel, aber jetzt kam ja, ich glaube, heute ein Kicker-Artikel raus, dass es auch ein bisschen Gesprächsthema und Rangelthema in der Halbzeitpause gab, weil sich da scheinbar der SVB-Sportchef Saalbach mit einem RWE-Arzt prügeln wollte und das aber die Physiotherapeutin abbekommen hat in den Katakomben. Nachdem es irgendwie Beleidigungen durch Erfurt-Fans gab, schreibt zumindest der Kicker so. Also ja, da sind die Fäuste auf jeden Fall geflogen, die ja auch quasi in der zweiten Halbzeit dann noch fliegen sollten, weil es in meinen Augen sehr umstrittene glattrote Karte für Beak von Rot-Weiß Erfurt gab. Es war eine Szene, in der Schellenberg, sage ich schon, Klatte den Ball abfängt, dann wird ein Foul gepfiffen, vermeintliches Foul gepfiffen. Es kommt zu einer kleinen Rudelbildung und Beak schubst dann Bürger weg. der dann irgendwie so halb über sein eigenes Standbein fällt und ein bisschen rumpurzelt. Und es gibt eine glattrote Karte für Samuel Beek wegen der Tätlichkeit, noch diverse gelbe Karten dazu, aufgrund der Reklamationen und Beschwerden, vor allem der Erfurter auch. Ich habe dann in den YouTube-Kommentaren einige super Kommentare entdeckt, und während ich die wieder raussuche, übergebe ich euch mal kurz das Wort, vor allem zu der Szene, ihr habt es ja bestimmt gesehen.
Ja, also es ist sicherlich eine sehr harte Entscheidung und ja, Luca Bürger stolpert da über seine eigenen Füße. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wenn ich das jetzt, und so ist das in der Regionalliga nun mal, wir haben keinen Videobeweis. Und als ich die Szene einfach nur zum ersten Mal gesehen habe in Realgeschwindigkeit, habe ich mir so gedacht, ja, verstehe ich die rote Karte. Das sieht dann in der Wiederholung alles ein bisschen anders aus. Aber da halt so energisch zu schubsen, und natürlich nimmt der Bürger das dankend an, keine Frage. Aber es ist dann auch nicht die allerschlauste Aktion. Und ich wäre da wahrscheinlich auch eher mit einer gelben Karte gegangen, sehe aber den Hintergrund der Entscheidung und sage, ja, ist unglücklich für Erfurt, ist eine harte Entscheidung, aber es ist auch zu einem gewissen Grade einfach nicht besonders klug von Beek. Und deswegen sage ich, ja, hat er sich irgendwo auch selbst eingebrockt, das Ding.
Ich gehe komplett mit Klemme mit. Hab da ehrlichweise nicht großartig andere Punkte. Von dem her weitermachen. Ich glaube, das wird halt mal wieder eine Folge, wo ich mit Klemme mal wieder sehr harmonisch bin. Wahrscheinlich auch wieder mal bei den Tipps. Wäre nicht das erste Mal. Und dann wieder mit so einem Hals rausgehe.
Mal gucken, wie harmonisch du später bist, wenn es um den Samstag geht, aber jetzt auf den Freitag bezogen. Ich habe da sehr lachen müssen, als ich das vorher gelesen habe bei den Ostsport-Kommentaren. Die Schiedsrichterleistung und unsere Leistung in der ersten Halbzeit waren so unterirdisch, dass man damit eine U-Bahn-Linie bauen könnte. Fand ich sehr gut. Es haben noch diverse Leute dann geschrieben, dass es wohl noch zig weitere Fehlentscheidungen gab, die nicht gezeigt wurden in der Zusammenfassung von Ostsport, die ja trotzdem auch schon 7 Minuten geht, also gut über den Durchschnitt wahrscheinlich liegt. Ja. Also ich kann Klemme da zustimmen. Ich finde, es ist keine rote Karte. Es ist schon eine sehr harte Entscheidung. Mich freut es natürlich, da mache ich auch gar keinen Hehl draus. Ja, aber wenn es jetzt bei Zeiss passiert wäre, würde ich wahrscheinlich auch sagen, mein Gott, Gelb hätte auch gereicht. So ehrlich bin ich da auch. Ja, infolgedessen ist Erfurt auch noch ein bisschen aufgewacht, wenn es um das Sportliche geht. Aber wirklich zwingend war da auch nicht viel. Die besseren Abschlüsse hatte Babelsberg, vor allem der Çakmak-Freistoß, mal wieder einer, den Schellenberg da super halten kann, ist da zu erwähnen. Und ansonsten, abgesehen von dem, was so auf YouTube geschrieben wurde, dass es da scheinbar spät noch Fouls gegen Seaton gab und dies und das und jenes, gibt es eigentlich nur noch zu sagen, Fabian Gerber war im Interview sehr bedient und hat die Schuld überhaupt nicht bei seiner Mannschaft gesehen, sondern nur beim Schiedsrichter. Ob das immer der richtige Weg in Interviews nach dem Spiel ist, das sei jetzt mal so dahingestellt.
Ich sag mal so, selbst wenn die Schiedsrichterleistung nicht optimal war, Tore verhindert oder schießt er jetzt auf dem Feld auch nicht. Und dass da offensiv von Erfurt nichts vors Tor kam, gerade in der ersten Halbzeit, ich weiß nicht, wo da die Schuld beim Schiedsrichter liegt. Sicherlich können dann Dinge anders laufen, aber also da muss er auch irgendwo sich an die eigene Nase fassen, beziehungsweise an die der Mannschaft. Also es kann ja nicht sein, dass sie dann nur deswegen verloren haben und dass sie da auch zur Pause verdient hinten lagen. Das war jetzt zum wiederholten Male kein besonders guter Auftritt. Und das, ja, da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll, außer da muss eine Leistungssteigerung her. Das ist gerade keine gute Phase von Rot-Weiß Erfurt, und man muss jetzt langsam aufpassen, sage ich mal, dass man da nicht den Kontakt nach oben komplett verliert. Wenn das nicht sogar schon geschehen ist.
Die sollten eher mal so ein paar Plätze, genauer gesagt drei nach unten gucken, denn da bahnt sich eine kleine Aufholjagd vielleicht an. Aber naja, Herr Gerber, der wird sich erstmal über den Schiedsrichter beschweren, dass jener jetzt nur noch 4 Punkte dahinter ist. Hat er gegen Greifswald ja auch schon gemacht, als sie 5-0 gewinnen müssen, eigentlich gefühlt. Und er sich darüber aufregt, dass sie spät keinen Freistoß an der Strafraumkante bekommen haben.
Ja,
Man
ich
muss aber
sag
mal
mal, auf den
Prioritäten setzen als Trainer im Interview nach dem Spiel.
Auf den gestrigen Gegner sind es jetzt 5 Punkte Rückstand, also auf den Gegner vom Wochenende, besser gesagt. Das ist jetzt schon einiges. Auf Platz 1 sind es 8 Punkte und da kann man sich ja eigentlich beim Lokalrivalen noch bedanken, dass es nicht 9 sind. Von daher, ja, nicht die beste Phase bei Rot-Weiß Erfurt. Und die haben nämlich auch schon 7 Punkte Rückstand auf den Tabellenzweiten und das ist der BFC Dynamo. Der war zu Gast bei den Hertha Bubis am Freitagabend und da konnten sie erneut gewinnen. 2:1 hieß es am Ende. Stockinger in der 45. Minute mit dem 0:1 und ein schöner Schuss von Dadaschow, der auch gefühlt immer trifft in Minute 57 zum 0:2. Wollschläger konnte nur noch für Ergebnis Kosmetik suchen, sorgen in der Nachspielzeit zum 1:2. Aber Luca, das war in den letzten Wochen wahrscheinlich einer der besseren Auftritte der Hertha Bubis, die durchaus Torchancen hatten. So war es nicht.
Ich würde nicht nur sagen, sie hatten durchaus Torschocks, sondern ich würde sagen, sie haben dieses Spiel dominiert. Und der BFC kann sich bei Bethke definitiv bedanken, dass sie hier 3 Punkte von der Hertha 2 mitnehmen. Denn wenn du dir mal so ein bisschen die Highlights bei Ostsport anschaust, du wirst eigentlich bis auf die 2 Tore, wirst du eigentlich fast nur die Hertha spielen sehen. Das waren Chancen über Chancen. Erst ist es zum Beispiel Maolida, der an Beth gescheitert, dann ist es Abdulatifs Nachschuss, den auch Bethke wieder überragend pariert. Also es ist definitiv der Mann des Spiels, Rilke aus der Distanz, Bethke pariert. Das 1-0 entsteht dann durch einen Konter, wo die Hertha einfach ein bisschen pennt. Nach einem Ballverlust schaltet der BFC schnell um. Breitfeld ist dann frei vor dem Hertha-Keeper, schießt an den Pfosten, Stockinger muss dann den Abpraller nur noch zum 1-0 verwerten. Schon steht es 1-0, niemand weiß wie, total glücklich. Aber so ist Fußball nun mal, es kann nun mal ab und zu mal ein bisschen brutal sein. Ja, so steht es 1-0, es ist wieder die Hertha mit einer Chance. Da ist es Stange, frei vorm Kasten, kürzester Distanz, er schießt drüber. In Folge ist es natürlich dann der BFC, der das 2-0 schießt. Dadaschow-Treffer nach einem nicht ganz so guten Maolida-Ballverlust und einem tollen Zweikampf von, ich glaube, das war Reka, Reda, irgendwie so. Und dann ist es Dadaschow, der mal wieder seine ganze Klasse beweist, 2-0 einschiebt. Und nochmal darauf auch nochmal einen Fallrückzieher probiert, der auch zentral auf Gersbeck geht, der dieses Mal im Hertha-Kasten stand. Sein Comeback feierte. Davon darf man jetzt auch mal wieder halten, was man will, da er ja eigentlich fest für die erste Mannschaft in der Saison eingeplant war und nach seiner Rehabilitation, nach seiner, ich glaube, Schlägerei im Trainingslager in Österreich damals, jetzt für die zweite Mannschaft spielt, konnte aber auch nicht großartig was machen bei den Gegentoren. Ja, in Folge, wie ich es gerade schon erwähnte, ist es mal wieder die Hertha, die ganze Zeit spielt, was irgendwann kurz vor Schluss dann dazu endet, dass nach einer Abdulatif-Flanke sehr viel Unordnung beim BFC in der Abwehr herrscht. Vollschläger vorm freien Tor, dann zum Kopf bekommt das ins leere Tor zum 2-1 einköpft, ist dann auch der Endstand. Soweit so gut nach der Partie lässt sich Dirk Kuhnert mal wieder zu einer Aussage à la Lars Fuchs und René Klingbeil hinziehen, indem er sich dann hinstellt danach und sagt, wir haben wie eine Männermannschaft gespielt. Darf jetzt jeder von dieser Aussage halten, was er will. Ich finde diese Aussage nach wie vor, das hatten wir glaube ich schon letzte Saison, wie gesagt mit Lars Fuchs, wo wir schon gesagt haben, das ist einfach steinzeitlich so ein bisschen und einfach eine dumme Aussage. Aber gut, so ist es nun mal. Der BFC gewinnt 2-1, holt sich 3 Punkte. Das ist sehr glücklich. Aber wie sagen, was vorhin schon so schön gesagt, im Stil einer Spitzenmannschaft.
Ja, das sind vielleicht am Ende die Spiele, die dann die Punkte bedeuten, die am Ende den Vorsprung vorm Zweitplatzierten bringen. Weil eins ist auch völlig klar in dieser Saison. Mir fällt jetzt keine Mannschaft ein, die so wirklich bisher Mittel gegen Rufat Dadaschow gefunden hat. Also das ist für mich vielleicht momentan der gefährlichste Angreifer der Liga. irgendwie gefühlt jedes Spiel trifft er. Oft auch mehrfach. Da sind einige dann einfach chancenlos. Und ja, die Hertha Bubis, wie gesagt, gut gespielt. Sich nicht belohnen können. Zur Saga Gersbeck muss ich in dem Fall sagen, er war ja ewig suspendiert. Der durfte ja jetzt erst in der Länderspielpause wieder anfangen mitzutrainieren. Ihm da die Spielpraxis zu geben, das finde ich jetzt in dem Fall gar nicht so verwerflich. Also jetzt für das eine Spiel vielleicht auch noch ein zweites. Wenn er natürlich jetzt die ganze Restrunde da spielt, sieht das wieder anders aus. Aber dafür ist das ja auch okay. Ich meine, es haben auch schon Luca Toni und Lukas Podolski bei Bayern 2 in der dritten Liga gespielt nach langen Verletzungen. Sage ich mal noch, ist in Ordnung, sehe ich jetzt nicht ganz so streng. Aber Markus, was würdest du denn sagen? Der BFC, eine Mannschaft, die man in Sachen Aufstieg jetzt nach dem Saisondrittel auf dem Zettel haben muss?
Ja, klar. Ich glaube, es gab nie eine Zeit, in der man sie nicht auf dem Zettel haben musste. Mit Dirk Kunert haben sie jetzt auch jemanden gefunden, nachdem diese Heiner Backhaus-Querelen so ein bisschen waren, der das durchaus gut weiterführt sozusagen, was halt auch die positiven Ergebnisse für den BFC betrifft. Also mit dem BFC wird auch weiterhin zu rechnen sein, auch wenn ich davon ausgehe, dass der BFC wie auch andere Mannschaften nochmal eine kleine Schwächephase haben wird. Die wird jedes Team haben und da ist dann die Frage, wie sie wieder zurückkommen. Aber solange die jetzt noch nicht eingetreten ist, ist der BFC eine Mannschaft, gegen die man selten tippt.
Ja, und das Lustigste für mich an der Sache ist eigentlich, beim BFC läuft es gefühlt besser noch als mit Backhaus, jetzt mit Dirk Kunert. Und bei Alemannia Aachen ist Backhaus der absolute Heilsbringer. Da läuft es wie geschmiert, seitdem der da ist. Also anscheinend eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Obwohl es da ja am Anfang sehr eklig war. Und eklig ist ein gutes Stichwort, denn wir kommen zum Chemnitzer FC, der zu Hause gefordert war gegen den FSV Luckenwalde und da relativ früh in Führung ging. Stanley Keller in der 13. Minute mit dem 1:0, aber Luckenwalde kam durch den Ex-Cottbusser Nikolas Geisler, so ist richtig, zurück zum 1:1 und Christian Flath mit dem Siegtor dann in der zweiten Halbzeit.
Ich möchte nur ganz kurz intervenieren, bevor Markus diese wunderschöne Partie machen darf. Ich werde ja hier jede Woche für Namensäußerungen, Namenserfindungen fertig gemacht. Daher jetzt mal meine ganz simple Frage. Wer ist denn Nikolas Geisler?
Okay, ich habe einen Buchstaben dazu gedichtet.
Ich kenne,
der Mann heißt Niklas.
Ja, ich habe bei David Wunschdoppels auch nur einen Buchstaben dazu.
Und zwei Ü-Punkte.
Nur zwei Ü-Punkte. Ja, siehst du, da ist auch nicht nötig, wurde trotzdem. Und bei Siane werde ich auch fertig gemacht, obwohl ich, egal. Auf jeden Fall, Niklas Geisler, Felix Geisler, Nikolas Geisler gibt's nicht. Dankeschön, Markus, ich bitte dich, mach mit dieser wunderschönen Partie weiter.
Ich bin gerade sprachlos. Ich finde gut, dass ihr das heute übernehmt und nicht mal zugucken darf. Zugeguckt hat auch der Chemnitzer FC im Großteil des Spiels, vor allem defensiv. Ist ja eigentlich ganz gut losgegangen. Also bereits nach 2 Minuten haben sie die erste Gelegenheit nach einer Ecke. Nach 13 Minuten macht Keller das 1:0 und der Chemnitzer FC kommt wirklich gut rein. Ich habe mich dann auch ein bisschen bestätigt gefühlt in meinem Tipp, dass sie gewinnen würden. Aber dann haben sie dann aufgehört, Fußball zu spielen. Also in der Ostsport-Zusammenfassung wurde auch immer wieder betont, dass die Verletzungssorgen ja so groß seien und so weiter. Und ich fand das Interview, das kann ich jetzt schon mal sagen, von Tiffert super, dass er sagt, sie versuchen alles, aber es reicht einfach nicht und das ist alles scheiße. Er wirft damit quasi so ein bisschen die Mannschaft so, weiß ich, sagt man das auch auf Deutsch so, unter den Bus werfen? Gibt's auch, heißt es auch so auf Deutsch? Gut. Ich kenne es halt nur sonst aus dem englischen Kontext. Aber er wirft sie halt wirklich unter den Bus ein bisschen, weil er sagt, naja, aber es reicht halt einfach nicht. Es ist einfach nicht gut genug, was wir spielen. Die Leute versuchen es und das sieht er auch und das spürt er auch und das findet er auch gut. Aber qualitativ ist da nicht viel und das ist eigentlich das gewesen, was nach dem 0:1, also beziehungsweise nach dem 1:0 zu sehen war. Denn dann hat nur noch der FSV Luckenwalde gespielt und man muss ja auch dazu sagen, Luckenwalde hat in den letzten Wochen nicht wirklich überzeugend gespielt. Ganz im Gegenteil, die waren auch in einer sehr krassen Abwärtsspirale. Aber sie haben das Spiel an sich gerissen und dann allerspätestens so um die 35. Minute rum in dem Dreh ging es dann so richtig los. Da hat Birke eine gute Parade, die dann zu einer Ecke führt, aber dann schaffen sie es einfach, den Ball nicht rauszuklären. Da steht dann der eben angesprochene Nicolas Geisler, der dann das 1 zu 1 markieren kann. Und zur Halbzeit, zu allem Überfluss, muss Birke dann auch noch raus. Und der 16-jährige, wie heißt er jetzt? Bolt muss rein. Ja, und der kriegt dann vom Flaten Fernschuss gedrückt, der kurz vor ihm auf dem nassen Geläuf auf Datscht und ins Tor geht, was ziemlich ungünstig war, auch wenn er sonst ja ganz passabel gespielt hat. In der zweiten Halbzeit ist auch ein bisschen sinnbildlich für den CFC, aber andererseits auch, da ging einfach nichts mehr nach vorne nach dem 1-0. Sie haben komplett aufgehört und stehen mittlerweile wieder komplett zurecht auf Platz 14, nachdem es ja, ja klar, ist ein bisschen Recency Bias, weil sie halt auch im Pokal rausgeflogen sind. Davor in der Liga lief es ja vergleichsweise gut. Aber jetzt die letzten beiden Auftritte, Bischofswerda und jetzt Luckenwalde, waren wirklich erschreckend schwach.
Ja, was ich ganz, ganz erstaunlich in dieser Partie fand, ist, dass dieser Führungstreffer Chemnitz keinerlei Auftrieb gegeben hat. Ganz im Gegenteil. Dass Luckenwalde dann besser reinkam. Und bei Luckenwalde lief es ja auch gar nicht in den letzten Wochen. Also da gab es ja auch noch die Niederlage sogar gegen Hansa 2. Man ist im Pokal auch gegen den Oberligisten rausgeflogen. Aber so hart das jetzt für Chemnitz klingt, diese Partie hat gezeigt, dass der FSV Luckenwalde momentan fußballerisch einfach die bessere Mannschaft als der Chemnitzer FC ist.
Ich finde das ehrlicherweise, das klingt nicht mal hart und es ist auch irgendwo, es ist eine absolut vertretbare Aussage, denn Luckenwalde spielt ja schon länger keinen schlechten Fußball und Chemnitz ist nun mal in dieser Saison teilweise ein einziger Trümmerhaufen. Klar, mal haben sie gute Phasen, mal haben sie gute Spiele, das möchte ich ihnen gar nicht abstreiten. Nichtsdestotrotz ist es im Großen und Ganzen oftmals einfach schlecht und jetzt mit der Niederlage gegen Luckenwalde, nach dem Sachsen-Pokal aus gegen Bischofswerda, sieht das tatsächlich gar nicht mal so gut aus.
Ja, ist die Frage, wie es sich da weiterentwickelt. Ich sage mal, nach dem Freitagabend hätte ich mir gedacht, möglicherweise ist Chemnitz schon wieder das Sorgenkind der Liga. Keine Angst, liebe Chemnitzer, die Rolle haben andere für euch aber mit Bravour übernommen an den darauffolgenden Tagen. Aber wir springen dann mal zum Samstag und da gab es ja um 13 Uhr nur ein Spiel und da traf der Berliner AK auf den ZFC Meuselwitz und diese Partie endete mit 1 zu 1 und das war aus Sicht des BRKs einfach nur schmeichelhaft und aus Sicht von Meuselwitz einfach nur bitter, oder Markus? Also für mich unerklärlich, wie Meuselwitz mit dem Auftritt nur einmal trifft und das dann auch noch vom Punkt.
Ja, das war so ein bisschen das Meuselwitz aus der Vorsaison, zumindest zum Großteil oder zum Teil hatte ich das Gefühl. Sie sind spielerisch auf jeden Fall viel besser geworden jetzt in der neuen Saison 23/24, aber das war wirklich ein Throwback der ja schlechtesten Güteklasse sozusagen. Der BRK, das wurde auch in der Ostsport-Zusammenfassung gesagt, immer wenn sie geführt haben in einem Spiel, haben sie auch gepunktet. Machen sie auch weiterhin, aber wie, und das hast du auch schon gut angesprochen, weiß niemand. Florian Hantsch weiß es bis heute nicht, denn der kann allein vier Tore machen. Den Elfmeter für Uca, der, also ich finde eigentlich beide Elfmeter sind zu geben. Da gibt es keine Diskussion in meinen Augen. Aber viel mehr kam vom BRK eigentlich auch nicht. Selbst vor dem 0 zu 1 aus Meuselwitz-Sicht in der 18. Minute durch den Elfmeter gab es schon eine Doppelt- und Dreifachgelegenheit, als der BRK auf der Linie retten muss. Trübenbach, glaube ich, davor an Pfosten, dann auf der Linie, dann im Nachschuss knapp daneben. Und so sah eigentlich das gesamte Spiel aus. Vor allem in der zweiten Halbzeit gab es, ich glaube, sieben Szenen, in denen Meuselwitz ein Tor schießen muss. Also die können die hier ganz locker flockig, sagen wir mal, mit 5-1 aus dem Stadion fegen. Und vom BRK kam einfach offensiv nichts mehr. Und wie Meuselwitz das nicht gewinnt. Also jetzt haben sie 4 Punkte Vorsprung auf Hansa Rostock 2, die auf dem theoretisch ersten Abstiegsplatz wären, der es eh nicht sein wird, weil es weniger als 4 Absteiger geben wird. Aber es könnten halt auch 6 Punkte sein. Oder es müssen 6 Punkte sein. Und der BRK kann mit Glück hier einen Punkt entführen, der sie zumindest punktgleich mit dem 17. Eilenburg lässt und nur einen Punkt hinter Hansa Rostock 2 lässt. Aber Boah, das war schon echt schwach. Richtig, richtig schwach.
Ja, das war es definitiv von dem BRK, aber wie Markus das schon gesagt hat, eben auch gut von Meuselwitz. Also das hat nicht mehr viel mit der Mannschaft zu tun, die da in der Vorsaison aufgetreten ist. Also das lässt sich, glaube ich, jetzt mal nach einem guten Saisondrittel auch schon mal festhalten. Man hat ja doch ein recht unbeschriebenes Blatt auf die Trainerbank gesetzt mit Georg Martin Leopold. Aber das scheint sich bisher ausgezahlt zu haben, weil das fußballerisch wirklich immer wieder gut aussieht, was die Mannschaft da macht. Und ja, da gab es, wie gesagt, allein schon diese erste Szene war es, glaube ich, eine Zusammenfassung, als sie da dem Pfosten treffen, der Ball auf der Linie geklärt wird und dann noch der dritte Nachschuss knapp daneben geht. Und so lief das ja gefühlt das ganze Spiel. Dann ist es im Endeffekt neben der Chancenverwertung eine Unachtsamkeit von Drübenbach, der da bei einer Freistoßflanke seinen Gegenspieler umreißt, wofür es dann den Elfmeter gibt und Cihan Uça, der Torschütze zum 1:0 für den BRK, der hat das ja im Nachgang auch im Interview genauso geäußert, hat gesagt, bei bisherigen Auftritten war das ja auch oft mit der Leistung gut und in dem Fall war das einfach nur glücklich und man nimmt den Punkt natürlich mit, aber man kann sich darüber jetzt nicht wirklich freuen, sondern muss trotzdem analysieren, dass auch die Leistungen besser werden, weil man im Normalfall in dieser Liga mit solchen Leistungen nicht punktet. Luca.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, der BRK ist ja wie gesagt, eines der Sorgenkinder der Liga. Ist ja nichts Überraschendes. Das hatte man ja in unserer Saisonvorschau schon gehört gehabt. Ich weiß ehrlicherweise gar nicht mehr, wo ich es hingetippt hatte, auf Platz 18 oder sowas. Und Meuselwitz wiederum ist für mich spielerisch gesehen, tabellarisch Platz 11, Platz 12 mit 12 Punkten im Durchschnitt. Aber spielerisch gesehen sind die eine der Überraschungen der Saison, weil die spielen wirklich zeitweise sehr, sehr schön Fußball. Georg Martin Leopold scheint wirklich ein überragender Glücksgriff für sie gewesen zu sein. Einfach mal wirklich von der reinen Spielanlage her, dass da nicht alles funktionieren kann, immer und überall. Und das ist doch mal Pech, das ist klar. Nichtsdestotrotz, Meuselwitz ist das natürlich sehr, sehr ärgerlich, weil du diese 2 Punkte, das ist halt, sind da definitiv verlorene 2 Punkte. Man kann aber, denke ich, trotzdem darauf aufbauen. Logischerweise, und ich bin da sehr, sehr zuversichtlich, was Meuselwitz angeht, auch in naher Zukunft. Bin sehr gespannt, wo da die Reise noch hingeht in der Saison.
Ja, da bin ich auch sehr gespannt, denn sportlich ist es auf jeden Fall schön anzusehen und das wird sich dann auch vielleicht mal positiv noch mehr in die Ergebnisse ummünzen. Und das Spiel war ja dadurch, dass wir ein Spiel vorgeschoben hatten auf den Donnerstag, dann alleine um 13 Uhr, weil ja von den Namen her das größte Spiel diesen Spieltags dann um 16 Uhr am Samstag stattfand. Und der vor dem, nach 10 Spieltagen, Tabellenerste, der FC Energie Cottbus, empfing die stark kriselnden Jena. Und nicht mal Markus hat daran geglaubt, dass der FCC diese Partie gewinnen wird. Und jetzt sitzt er hier ganz fröhlich, wippend und breit grinsend, während Luca schon in seinem Stuhl ganz tief versunken ist. Denn der FCC gewann diese Partie und das verdient mit 2:0. Maxi Kraus und Benjamin Zank mit den Toren. Und jetzt will ich von euch das sehen, was alle Zuschauer beim 2:0 gesehen haben. Einen schönen Zank.
Luca ist komplett gebrochen. Er hat sich die Kapuze so runtergezogen, dass man, ja, weiß nicht, wie aus Star Wars Episode 3 ist es, glaube ich, aus, nee, Quatsch, aus 5 oder so. Ein bisschen Imperator-mäßig. Sitzt er
Da
da.
kommt wieder das Alzheimer raus, ja.
Kommt das Alzheimer raus? Das ist Jahre her, dass ich die Filme gesehen habe,
Du
aber
bist
es
ja auch
ist,
Jahre alt.
das stimmt, das stimmt, aber es ist nicht Jahre her, dass ich einen Auswärtssieg vom FCC bei Energie Cottbus gesehen habe. Einen komplett verdienten Auswärtssieg, muss man dazu sagen. Vielleicht kann er sogar höher ausfallen, Luca.
Ja, natürlich kann er höher aussehen.
Ja, ich
Ich
genieße das mal. Komm,
ja,
kannst.
ich möchte mit meinem Rant noch ein bisschen warten, bis du erstmal
Ach so,
deine
okay.
Jubelstürme hier erledigt hast, weil
Okay.
ich bin, ich, also, Sie haben es ja gerade schon gesagt, Sie haben es jetzt natürlich ein bisschen überdramatisiert, aber Sagen wir es mal so, ich war definitiv nicht glücklich mit der Performance, aber dazu kommen wir gleich. Markus, bitte, die Analyse des Spiels, dein Freund Teuerommel, der gehört jetzt dir.
Dankeschön, das ist sehr nett von dir. Luca hat es auch mit mir zusammen ab der zweiten Halbzeit gesehen, gemeinsam mit Jonas vom Chemischen Element und weiß natürlich, wie froh ich darüber war und wie sehr ich geschrien habe und gejubelt habe bei den beiden Toren, vor allem beim zweiten. Aber das erste Tor, das war wirklich sehr, sehr schön rausgespielt. Ich meine, Löder ist es, der quasi, wir hatten den Gareth Bale, wir hatten den Cristiano Ronaldo der Liga, wen hatten wir denn noch nicht? Den Karim Benzema sucht man noch, den haben wir noch nicht gefunden. Wen hat man noch? Neymar hat man schon. Pele ist der fleischgewordene Jesus und, sorry, Elias Löder ist einfach
Markus, weißt du, wen wir auch noch nicht hatten? Ja.
Warum? Was?
Wieso bist du frustriert? Du bist heute so frustriert.
Ja, und deswegen, das war doch meine eigene Überleitung oder meine eigene Einleitung zu dem, jetzt haben wir auch noch den Jack Grealish. Also, ja, guck ihn dir mal an. Das Haarband, die Stutzen, die so runterhängen, perfekt. Das Jack Grealish. Der Jack Grealish Jenas gibt den Ball raus, schön raus auf Lemmel, der ihn dann auf Kraus spielt, der komplett freigelassen wird im Rückraum und ja, schiebt das Ding einfach rein. Es gab eine gute Gelegenheit für Cottbus, die bis zum 1-0 für Jena durchaus feldbestimmt waren oder zumindest ja, augenscheinlich feldbestimmt waren, weil Jena hat sich halt erstmal darauf konzentriert, nichts zuzulassen. Das hat auch gut geklappt, bis auf in einer Situation. Als Thiele den Ball bekommt, abschließt Striezel das mit seinem Schienbein blocken kann und das Ding dann wirklich in so einer Kerze an die Latte fliegt. Kunst wäre aber wahrscheinlich da gewesen, wenn es ein bisschen tiefer gegangen wäre. Klemmer, du schüttelst mir den Kopf, habe ich ja das Falsches gesagt?
Ich glaube nicht, dass er da hingekommen wäre.
Meinst du? Oh. Also, er war wirklich mit dem Finger ja quasi unterhalb der Latte schon, der ist auf die Latte drauf. Ja, ist ja auch egal. Ist ja auch wirklich egal. Das war die einzig nennenswerte Szene, die Energie Cottbus hatte. Und Jena hat das in der ersten Halbzeit wirklich sehr abgezockt runtergespielt. Von Cottbus kam einfach wirklich gar nichts. Vor allem nicht in der zweiten Halbzeit, wo man eigentlich denkt, ja, die Cottbuser kommen jetzt wütend raus, sie sind heimstark. Nee, es ist eigentlich nur Jena, das gespielt hat, nicht nur eigentlich. Also Benny Zhang schießt da das schönste Debüttor, das man sich wahrscheinlich vorstellen kann. Der 19-Jährige aus der eigenen Jugend, der bisher ja vergleichsweise glücklos blieb, im letzten Ligaspiel gegen Hansa 2 ja zwei Torvorlagen geliefert hat. Und jetzt tanzt er sich da durch die halbe Abwehrreihe der Cottbuser durch mit seinen langen Storchenbeinen, schließt dann außerhalb des Strafraums ab und knallt das Ding ja fast in den Winkel rein, unhaltbar für Sebald, der im Tor stand, der generell wirklich von seinen Vorderleuten auch oft allein gelassen war und nichts machen konnte. Und später ist es auch der angesprochene Zank im Zusammenspiel mit Maxi Kraus, wo vielleicht sogar das 3-0 fallen kann und das keineswegs unverdient gewesen wäre, denn Energie Cottbus hatte, und ich habe mir die Ostsport und die Sport im Osten Highlights angeguckt und auch nochmal Teile vom Live-Ding, wirklich nur eine Kopfballgelegenheit in der 80. Minute. Also Gelegenheit, das war halt wirklich so, ja, Gelegenheit ist schon fast ein bisschen euphemistisch. Also da ging wirklich gar nichts. Überhaupt nicht. Und jetzt gebe ich an Luca ab. Der Imperator meldet sich zu Wort.
Der Imperator meldet sich zu Wort. Ja, was soll ich sagen? Ich finde, Markus hat das inhaltlich hervorragend gemacht. Er hat völlig recht. Cottbus wie so ein zahnloser Tiger. In der ersten Halbzeit definitiv, sage ich mal, wie hast du es gesagt, feldbestimmt. Also die meiste Zeit den Ball gehabt. Jena hatte kaum den Ball. Du hast aber auch nichts draus gemacht. Irgendwie nennenswert, das ist die beste Gelegenheit. War doch gefühlt die einzige Gelegenheit des ganzen Spiels für Energie, war eben diese Thiele-Lattentreffer. Und das war's. Und ich will mich jetzt hier nicht hinstellen und irgendwie sonst was für eine Katastrophe reden. Energie hat aus den letzten 10 Spielen 1 verloren, jetzt gegen Jena. Natürlich den Landespokal mit eingerechnet, sonst nur gewonnen. Mal mehr, mal weniger überzeugend. Aber insgesamt hast du nur gewonnen. Jetzt verlierst du mal gegen Jena. Das ist ein Gegner, klar, der ist nicht gut reingestartet, aber es ist gegen Jena immer schwierig, es ist immer eklig und du kannst da mal verlieren. Auch ein 2-0, das kann passieren. Was nicht passieren kann, ist die Art und Weise, wie du das verlierst. Diese, wirklich einfach, das war erschreckend. Das war in so einem Maße erschreckend, dass ich sage, was zum Teufel ist mit, was, wie kann das passieren? Das darf nicht passieren. Das war willenlos, das war lustlos und es war einfach eine absolute Schande. Das hört sich jetzt vielleicht krass an, Aber ich finde, wie sagt Markus, Analyse ist da hervorragend. Du hast wirklich nichts zustande gekriegt. Offensiv, also ganz ehrlich, das war nichts. Du hast da vorne nichts hingekriegt, du hast den Lattenkracher gehabt und das war's. Mir fällt es wirklich schwer, in irgendeine Szene zu denken, die sonst noch irgendwie erwähnenswert gewesen wäre. Mir fällt auch keine ein. Es gibt keine. Gegen den Ball bist du teilweise eine Katastrophe gewesen. Zweikämpfe, also ganz ehrlich, viele gewonnen hast du nicht wirklich. Wirklich gekämpft hast du nicht. In so einem Spiel, wo der Verein vorher groß angekündigt hat, fünfstellige Zuschauerzahl zu erreichen, ich weiß ehrlicherweise nicht, wie viele es waren. Es waren auf jeden Fall einige. Ich glaube, es müsste knapp unter 10.000 gewesen sein. Der Verein rechnete dann, glaube ich, gegen Freitag mit 8.000.
Ja, also ich habe jetzt gerade geguckt, beim Kicker steht 8.612.
Genau, danke Markus. Du hast 8.612 Zuschauer im Stadion. Du hast zwei von beiden Fanlagern sehr, sehr schöne Choris zum Anfang des Spiels. Und dann lieferst du so eine blutleere, miserable Leistung ab. Woran es liegt, weiß keiner. Lag es am Druck? Lag es an der Größe des Spiels? Lag es daran, dass du dir einfach kollektiv eingeschissen hast? Kein Schwein weiß es. Fakt ist aber, dieses Spitzenspiel geht völlig verdient. Da braucht man auch gar nicht rund um den heißen Brei drum rumreden. An Carl Zeiss Jena mit 3 Punkten. Energie mit einer völlig, völlig desolaten Leistung. Und jetzt heißt es Wiedergutmachung nächste Woche gegen Greifswald. Da kommen wir später in den Tipps zu. Und ich glaube, das war es soweit, weil ich glaube, alles, was ich jetzt noch sage, hat A, keinen Mehrwert und B, steht es nur aus Frust. Deswegen, Klemme, bitteschön.
Ja, ich kann da jetzt gar nicht mehr so viel hinzufügen. Ich meine, für euch war das ja beide so ein, klar, ein ganz großes Spiel, was ihr dementsprechend auch etwas intensiver verfolgt habt als ich. Aber bei Jena ist klar ein Aufwärtstrend zu erkennen und bei Cottbus möchte ich jetzt mal nichts irgendwie aus Cottbuser Sicht negativ an die Wand malen. Keine Ahnung, ob das jetzt so weitergeht, ob das jetzt eine einmalige Ausnahme war. Ich sag mal so, ich möchte auf jeden Fall, also grundsätzlich möchte ich das nicht, aber jetzt besonders nicht von Samstagnachmittag bis spätestens oder mindestens mal zum nächsten Spiel Spieler von Energie Cottbus sein, weil ich glaube, Pele Wollitz wird denen aber sowas von die Hölle heiß gemacht haben. Das wird nicht unangenehm oder nicht angenehm sein, sondern äußerst unangenehm. Und ja, viel mehr kann ich dazu jetzt gar nicht sagen zu dieser Partie, außer Jena gewinnt das, wie gesagt, hochverdient. Ja, jetzt haben wir einen Jack Grealish der Regionalliga Nordost.
Grealish wird ja ausgesprochen.
Du bist doch kein Gurken-Relish, Alter.
Was ist der nicht?
Kennst du das nicht? Ist egal.
Was ist der?
Mach nur auf Burger und so weiter drauf.
Gurken-Relish?
Ja, ja. Jack Grealish, Alter, kennt man.
Bin zu alt für sowas.
Du bist, muss ich es nochmal sagen, hatten wir das nicht schon?
Ja, nee, lieber nicht.
Ja, also Gurken, Relish, da können wir mal drüber reden im Nachgang, was das ist. Aber ja, also Elias Löder ist wirklich, ja, wenn man jetzt böse sein würde, könnte man sagen, Jack Grealish für Arme. Ja, Regionalliga ist leider nicht ganz so beliebt wie Premier League.
Ja, aber wir sind eine Champions League, das ist die Premier League ja nicht.
Gut, Grealish spielt auch Premier League.
Ja, Premier League, ja, deswegen ja.
Ja, und auch Champions League meine ich.
Ja, aber die ist ja weniger wert. Die NUFV Champions League ist mehr wert als die UEFA Champions League.
Ja, so ist dem nämlich. Nee, also jetzt merkt man auch wieder, das ist so ein Spieler, der kommt jetzt richtig in Fahrt und dann tut er jener richtig gut. Maxi Kraus ist wieder richtig da, das tut jener gut. Und wenn er noch so ein Benny Zank solche Dinger raushaut, der, glaube ich, auch sehr, sehr vielversprechend ist und ja jetzt, ja, wahrscheinlich so ein vielleicht so ein bisschen auf die nächsten Jahre gesehen so das Gesicht des Vereins werden könnte, weil er für mich gerade so von diesem eigenen Weg, Spieler aus der eigenen Jugend, ist er schon der, der am weitesten ist. Bisher.
Markus, erst du, ich habe dann, weil wir von Klaus-Dieter Wollitz angesprochen haben, nur noch ein Zitat, beziehungsweise einfach nur noch mal seine Interview-Aussage. Aber bitte, erstmal du über Benny Zank, der Lobshymnen durchaus verdient hat nach dem Treffer.
Ja, er war ja bis jetzt auch sehr in der Kritik in Jena. Also, er ist ja einer, die jetzt im Rahmen des Zukunftskonzepts hochgezogen wurde. Ich glaube, die letzten drei Ligaspiele hat er jetzt auch gestartet. Von Anfang an, Klinge gibt ihm auf jeden Fall das Vertrauen und gegen Rostock 2 hat es auf jeden Fall schon mal zurückgezahlt mit seinen zwei Vorlagen. Klinge hat danach auch gesagt, er läuft sehr viel und wenn du sehr viel und wirklich sehr, sehr viel läufst, dann läufst du halt auch mal oft einen falschen Weg. Aber ich gehe davon aus, dass da, oder ich hoffe besser gesagt, dass das jetzt wirklich so ein Knotenlöser war, dass jetzt so ein bisschen geplatzt ist und man jetzt öfter mal Tore von ihm jubeln kann. Denn letztes Jahr in der zweiten A-Junioren-Bundesliga, nee, ist ja Regionalliga, ne? Die zweite A-Junioren-Bundesliga gibt es ja nicht.
Ja,
Regionalliga ist das.
korrekt. Ja.
Genau. Ja, ist mir auch aufgefallen, als ich es ausgesprochen habe, hat er ja auch genetzt ohne Ende, könnte theoretisch ja sogar noch ein bisschen A-Jugend spielen oder hätte es noch spielen können. Aber jetzt ist er in der ersten Mannschaft und ich hoffe einfach, dass es so weitergeht, denn das ist genau das, was man in Jena ja erreichen möchte mit den Jungs aus der eigenen Jugend. Ja, das wäre meine 2 Cents dazu.
Ja, dann würde ich sagen, können wir die Partie jetzt auch so langsam abschließen und damit dann sagen, wir gehen weiter zum Sonntag, außer, nee, Luca wollte doch noch was, hatte doch noch was mit Klaus-Dieter Wollitz.
Ja, völlig korrekt. Klaus-Dieter Wollitz ist ja für seine, ich sag mal, für manch einen sehr lustigen Interviews nach dem Spiel bekannt. Und ich möchte jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail eingehen und jetzt hier das ganze Ding vorlesen. Da kommen wir später zu. Da habe ich nämlich einen sehr langen Monolog, ein sehr langes Zitat vorzulesen. Hier möchte ich einfach nur mal ganz kurz einen kleinen Ausschnitt davon. Ich bin gar nicht traurig. Ich bin enttäuscht, dass wir uns vor eigenem Publikum so wenig erarbeitet haben. Es waren zu wenig Zehn, um darüber nachzudenken, in dieses Spiel zurückzukommen. Diesen Satz, ich bin nicht traurig, ich bin enttäuscht, hört man normalerweise nur von irgendwelchen Eltern, die gerade irgendwie herausgefunden haben, dass ihr Kind sie zum ersten Mal angelogen hat. Ich sag mal so. Ich sag mal so. Ich bin auch sehr enttäuscht gewesen am Samstag. Traurig war ich auch irgendwo, lag aber eher daran, dass ich mir von irgendeinem gewissen Thüringer auch aus diesem Podcast mir einen Haufen Scheiße anhören musste nach dem Sieg von Jena. Und ich mir nur dachte, Alter, Hilfe. So, danke, ich habe fertig. Klemme, bitteschön.
Ich sag mal so, Luca, wenigstens musstest du dir keine Niederlage gegen RB Leipzig angucken. Also sei mal nicht so traurig. Und ich glaube, am Sonntag gab es da noch, ja, wahrscheinlich mal mindestens 2 Fanszenen, die noch deutlich trauriger, wütender, enttäuschter oder was es auch sonst für negative Superlative gibt, waren als die Cottbusser. Und unter anderem dazugehörig sind die Fans des FSV Zwickau. Denn nachdem Zwickau ja am Saisonbeginn vor allem zu Hause gut die Punkte mitgenommen hat, gab es eine 0:5 Klatsche gegen die VSG Altklinike. Luca.
Ja, spaßiges Spiel, ne? Also nicht für Zwickau, sondern für Altklinike, wobei man sagen muss, dieses 5 zu 0, das sieht jetzt sehr drastisch aus. Ist es auch. Zwickau war aber gar nicht so beschissen. Relativ schnell kann Könnecke, der ja spontan für den verletzten Davy Frick, der sich beim, glaube ich, beim Aufwärmen, wenn ich mich richtig erinnere, verletzt hat, in die Startelf gerückt ist, könnte da relativ schnell das 1-0 machen. Denn nach einem Freistoß ist Zimmermann, der auf ihn per Kopf auf ihn legt. Da schlägt er aber irgendwie so ein bisschen über den Ball drüber, erwischt ihn dadurch nicht. Riesige Gelegenheit. Tüpitz an den Pfosten und dann ist es halt Akaki Gogia per Freistoß. Ich bin jedes Mal im Kämpfen mit diesem Namen. Per Freistoß gut gemacht in seiner ganzen Klasse zum 1-0 für die VSG. Dann ist es Sigergi, Entschuldigung, Gergi, der den Ball nach Flipper im Zwickauer Strafraum bekommt. 2 zu 0. Klemme, hör auf, mit dem Kopf zu schütteln. Dann ist es ein Kobylanski-Schlenzer am Tor vorbei. Also, insgesamt muss man sagen, dass der Sieg für die VSG geht definitiv in Ordnung. aber auch Zwickau hatte durchaus Chancen. Bulang rettet da zum Beispiel einmal nach einem Kastenpatzer kurz vor der Linie. Dort Brunner Kopfball übers Tor, frei, ziemlich guter Position. Das sind alles sehr, sehr gute Chancen gewesen. Bei einem Stand von teilweise noch nicht mal 1-0, bei einem Stand von 2-0. Ja, aber dann ist es halt im Gegenzug halt eine Klinike, die das halt eiskalt machen, die nicht viele Chancen brauchen, um ein Tor zu machen. Manske ist es da zum Beispiel, der nur noch einschieben muss, nachdem Gergi rüberlegt zum 3-0. Dann ist es Sezer nach einem Gergi-Pass zum 4-0. Wieder Sezer nach einer VSG-Ecke. Und wieder mal Flipper im Zwickauer Strafraum zum 5-0. Am Ende des Tages steht es also dann auch eben 5-0 für Altklinike. Das ist zwar sehr, sehr deutlich, aber trotzdem verdient vielleicht nicht in der Höhe. Nach dem Spiel stellt sich Rico Schmidt dann vor die Ostsportkamera und sagt, was wir die letzten 20 bis 25 Minuten gespielt haben, ist mit größter Naivität zu bezeichnen. Während er die ersten 20 Minuten, und da hat er auch durchaus einen Punkt, noch so mehr oder weniger lobt und sagt, dass sie da noch ein gutes Heimspiel abgeliefert haben. Gegen so einen Gegner, muss man auch sagen. Ja, und am Ende steht ein 5-0 für die VSG, die damit auf Tabellenplatz 5 springt, während Zwickau 16. ist mit 8 Punkten, der zweitschlechtesten Tordifferenz der Liga. Und ich glaube, da früher oder später, spätestens Markus diese Frage aufgeworfen hätte, wie fest sitzt Herr Schmidt im Sattel in Zwickau?
Ich sag mal so, sicherlich nicht 100% sattelfest, weil man ist, auch wenn man muss, das wird keine einfache Saison 16. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt auch kurz vor der Entlassung steht. Das glaube ich wirklich nicht, weil man muss, ja, 5-0, du hast es gut gesagt, klingt übel, aber in der 81. Minute stand es 0-2. Und das ist ja jetzt gegen so eine Mannschaft wie Altklinike keine absolute Schande. Und dann ja, hinten raus ist es dann vom Ergebnis bitter geworden. Aber ich denke nicht, dass das gerade in dieser, auch bei dieser positiven Stimmung beim FSV Zwickau, dass das gut tun würde, wenn man da den Trainer entlässt. Ich glaube auch nicht, dass man das so schnell tun wird, weil man, glaube ich, auch realistisch weiß, dass man sich hier unten als oben orientieren muss. Und ja, jetzt gab es mal dieses ganz, ganz bittere Spiel hier hinten raus vom Ergebnis. Aber ich glaube nicht, dass Rico Schmidts Sattel schon wackelt.
Ich glaube, der kann, also sportlich wird es vielleicht irgendwann dann mal Gesprächsbedarf geben, auch. Allerdings, ich glaube, die können sich das gar nicht leisten, also finanziell nicht leisten. Wer muss überlegen, ich weiß gar nicht, hat Schmidt nur bis zum Saisonende unterschrieben oder jetzt für 2 Jahre, ich bin mir gerade gar nicht sicher. Aber dann kommt wieder ein neuer, ja. Und ob es unter dem besser läuft, ist auch die nächste Frage. Aber dann bezahlst du Schmidt ja immer noch weiter, sofern der nicht irgendwo anders einen Job bekommt. So, und das Geld hat Zwickau, glaube ich, einfach gerade überhaupt nicht. Also sie können es sich gar nicht leisten, selbst wenn sie es wollten, glaube ich.
Ja, durchaus berechtigte Aussage. Ich persönlich glaube auch, dass sein Job noch nicht in Gefahr ist. Früher oder später musst du aber auch mal sportliche Resultate zeigen, musst zeigen, dass du, sage ich mal, mehr kannst. Und die letzten Spiele waren nun mal alles andere als erfolgsversprechend. Ich meine, der letzten Sieg gab es in der Liga am 6. Spieltag gegen Hansa 2, seitdem 5-0 gegen Altklinike, 2-1 gegen Chemnitz verloren, 2-1 gegen den BHK verloren, 0-0 gegen Chemie, 3-1 gegen Cottbus verloren und so weiter. Das ist alles nicht wirklich vielversprechend, das ist alles relativ dünn. Ich meine, es sind erst in Anführungsstrichen 11 Spieltage gespielt, da kann noch viel passieren, aber früher oder später musst du dann auch handeln und sollte das, sage ich mal, die nächsten 2-3 Partien eh nicht weitergehen, solltest du da immer noch kaum punkten. Ich glaube, dann werden wir spätestens über die Entlassung von Rico Schmidt reden müssen.
Ich habe es in der Zwischenzeit mal nachgeschaut. Er hat einen Vertrag bis zum 30.06.2025. Also
das ist schlecht, das ist natürlich. Oh.
Auch noch für die nächste Saison. Dann, gut, das Finanzielle will ich gar nicht mal so in den Vordergrund stellen. Tatsächlich, weil natürlich ist Zwickau jetzt nicht auf Rosen gebettet. Auf der anderen Seite, da ist jetzt ja, also diese Spendenaktion, die lief, glaube ich, besser, als es sich jeder in Zwickau auch nur ansatzweise hätte erträumen können. Dass man da, glaube ich, wenn man muss, schon wirklich handlungsfähig wäre. Aber Rico Schmidt, ich sag's mal so, mir fallen jetzt wenige Menschen ein, wo ich sagen, mir vorstellen könnte, da könnte ich mir wirklich vorstellen, dass sie da einen besseren Trainer finden. Weil also der Mann hat ja durchaus eine große Vita, in der dritten Liga vor allem auch viel unterwegs gewesen, wo man sich sagen könnte, ja, vielleicht ist da ja auch einfach mal nicht mehr drin. Mir würde jetzt gerade kein Name einfallen, der dann auch noch bezahlbar ist, was kein komplett unbeschriebenes Blatt ist, was ja auch dann völlig in die Hose gehen kann. Deswegen denke ich mal, also wenn da nicht wirklich alles komplett den Bach runtergeht und Ergebnisse und Leistungen sich, ja, also gut, Ergebnisse können sich gerade kaum verschlechtern, aber auch die Leistungen, sage ich mal, sich noch weiter absinken, da gar kein Trend nach oben ist, dann kann ich mir vorstellen, dass Zwickau irgendwann vielleicht doch handelt. Aber ich würde jetzt mal so weit gehen und Rico Schmidt bis zum Jahresende eine Jobgarantie aussprechen. Und ich meine, wenn Markus hier vor allem in der letzten Saison Trainer entlassen kann, dann kann ich auch Jobgarantien aussprechen. Von daher bleibt er erstmal. Obwohl, Markus, deine Entlassungen, die haben mir nie so gut geklappt.
Ich bin die Schweiz in der Diskussion. Könnte man sagen. Ich bin so moderat. Du sprichst ihm eine Jobgarantie aus. Markus will jeden feuern. Classic.
Ja, genau. Ich will Rico Schmidt unbedingt feuern. Also, ja, du hast es richtig verstanden.
Ja, Markus, so läuft das hier nämlich. Ich wünsche ja auch Vereinen den Konkurs und du wünschst Menschen die
Den
Arbeitslosigkeit. Ganz genau.
Konkurs. Den Konkurs.
Ein Konkurs.
Ja, den Konkurs, ja, müssen wir auch mal uns noch ausdenken, ohne wen dieser Podcast in Konkurs gehen würde, auch wenn wir gar nicht in Konkurs gehen können.
Hele Wallets.
Ja, also hoffen wir mal, dass Cottbus nicht aufsteigt und der Mann uns somit noch im Podcast erhalten bleibt. Da sind
Du
wir
meinst
uns, glaube
Luca,
ich,
oder? Oder Pele Wallets?
viele Wallets.
Ich meine beide.
Ja, aber Luca hat ja schon,
Wow!
nein, Luca hat ja schon angekündigt in der letzten Saison, dass er auch im Falle eines Cottbusser Aufstiegs da bleiben würde.
Hätte ich
Von
nicht
daher
sagen sollen.
alles. Jetzt bereut er alles.
Das hätte ich nicht sagen sollen.
Von daher muss ich mir ja keine Sorgen machen, Luca zu verlieren. Deswegen meine ich in dem Fall Pele Wallets. Aber nur deswegen.
Es gibt einen Trainer, bei dem wir uns vielleicht Sorgen machen müssen, dass wir ihn bald
Genau, da
verlieren
wollte ich
werden.
gerade auch hin. Denn der FSV Zwickau war am Sonntag Mittag mal nicht die einzige Mannschaft, die 0-5 verloren hat. Ich sag mal so, ich weiß nicht, was ihr am Wochenende gemacht habt. Viele von euch, ob jetzt dieses Wochenende oder wann anders, hatten sicherlich bei Zugfahrten schon mal ihre Probleme, vielleicht Verspätungen gehabt oder es kam auch gar nichts. Aber ich glaube, so einen Lok-Totalausfall wie an diesem Sonntag habt ihr noch nicht erlebt. Lok Leipzig geht 0-5 bei Viktoria Berlin unter und das steht auch zur Halbzeit schon 0-4. Da haben
Vor.
wir zweimal, dreimal Falcao am Ende, Inala und Hebisch. Und wir reden erstmal kurz über das Spiel und dann bin ich mal gespannt, ob jemand von uns Alvedin Chiba nächste Woche noch auf der Trainerbank sieht. So,
Luca,
bevor.
sag, was du willst.
Bitte, danke schön. Der Lok-Totalausfall. Klemme. Weißt du, ich spreche jetzt hier für sämtliche Mitarbeiter der Deutschen Bahn und sage: Bitte betrete nie wieder einen Zug. Das war katastrophal. Bitte mach das nie wieder. Alter, was zum Teufel? Das war noch schlechter als das Spiel von Lok und das musst du erstmal schaffen. Und jetzt, bitte, Markus.
Lemme fährt ab sofort nur noch Flixtrain.
Oder
Ja,
Flixbus.
oder Flixbus, das geht natürlich auch. Ja, bei Lok, da fährt sich gerade alles nur gegen die Wand. Denn das 0-4 zur Halbzeit jetzt, das 0-4 zur Halbzeit war auch komplett verdient. Von Lok kam einfach gar nichts. Viktoria Berlin kickt einen vergleichsweise schmeichelhaften Elfmeter, den man aber auch durchaus geben kann. Also. Er kann, aber nicht muss Entscheidung. Zum 1-0 von Falcao, das 2-0 von Inala folgt dann 4 Minuten später. durch einen schönen Schuss, wo er sich schön durchsetzt. Dann gibt es einen ganz klaren Elfmeter, weil bei Lok, da hingen die Köpfe nach dem 0-2 einfach. Da war es Schütt, der den Ball so leicht vertändelt. Dann erobert ihn ein Viktoria-Stürmer und er tritt ihn dann einfach um. Glasklarer Elfmeter. 3-0, Hebischer Nachspielzeit, der erste Halbzeit zum 4-0. Das Ding ist durch. Da wurde noch witzigerweise gesagt bei Ostsport, und Müller, der Torwart von Lok Leipzig, ist der Einzige mit guter Form heute, nachdem er einen Ball zur Ecke abgewehrt hat. Die Ecke darauf kommt rein und dann so, oh, Fehler Müller, 4-0. Yep, und das war das Spiel von Lok Leipzig. In der zweiten Halbzeit hatten sie sogar 1, 2, 3 Gelegenheiten, auch sehr gute und große Gelegenheiten. Gerade Siane hat da 2 Chancen, die er eigentlich gemacht hat, aber dieses Jahr trifft er ja eh nicht, scheinbar. Und so auch nicht in dem Spiel. Und dann setzt sich Viktoria Berlin in einer 2-gegen-4 Situation über Damelang auf dem rechten Flügel durch. Der spielt den Ball in die Mitte zu Falcao, der macht das 5-0. Und im Nachgang hört man nur wütende Lok-Fans in einem vergleichsweise leeren Block, weil die aktive Fanszene von Lok, so wie ich das aus den Äußerungen der wütenden Fans gehört habe, schon vor Abpfiff das Spiel, also das Stadion, verlassen hat. Und da durften die sich einiges anhören. Man muss denen dann irgendwo aber auch zugutehalten, dass sie sich gestellt haben. Das haben wir schon oft genug anders gesehen, dass die Mannschaft einfach in die Kabine reingeht. Aber dieses Jahr gibt es irgendwie so ein bisschen auch die Saison der Ansagen von irgendwelchen Fans an Spieler, die bei Ostsport aufgefangen und verwertet werden, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Aber auch vollkommen zu Recht, denn Lokomotive Leipzig steht nach 11 Spieltagen auf Platz 13 mit 11 Punkten. Und also ich glaube, die Stimmung ist bei Lok Leipzig am schlechtesten in der gesamten Liga und das ist nicht mal knapp. Und ich schätze Almedin Çiva als Trainer sehr und er ist auch ein guter Trainer. Aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, ohne Wertung jetzt gesprungen, ich kann mir nicht vorstellen, dass er am Wochenende noch Trainer ist. Aber wir haben jetzt Montag 20.24 Uhr. Und es gab scheinbar noch keine Breaking News, das heißt, er ist noch Trainer. Ich höre kein Veto. Das finde ich schon krass. Einerseits natürlich auch gut, wenn man sagt, auch mal in schweren Zeiten stehen wir zusammen, das hat er selbst in einem Interview nach dem Spiel gesagt. Andererseits, gerade weil das Umfeld bei Lok Leipzig ja Çiva schon lange gegangen haben möchte, finde ich es krass, dass er immer noch da ist. Hätte ich nicht erwartet.
Ja, es gab da ja auch diese relativ direkte Ansage schon vom Präsidenten auch mal, wo er dann auch zurückgerudert hat, wo das aber auch so ein bisschen schon danach klang, dass kurz davor ist und eigentlich kann ich es mir jetzt wirklich nicht mehr vorstellen, dass er irgendwie noch im Amt bleibt. Ich will nicht mal sagen, dass das die richtige Entscheidung wäre aus Sicht von Lok Leipzig ihn zu entlassen, weil ich ihn wirklich als Trainer unglaublich schätze. Aber das ist dann wahrscheinlich eine Situation, die alternativlos ist. Und er ist ja auch aus welchen Gründen auch immer bei der Fanbase unglaublich unbeliebt. Und wenn man sich da auch mal die Kommentare überall anschaut, da steht auch nur, ja, alles ist schlimm, aber da muss jetzt mal ein neuer Trainer her. Und um das vielleicht mal noch mehr zu verdeutlichen, auch wenn ich Markus da jetzt deine Stimmung wahrscheinlich leicht kränken muss, kurz, der letzte Sieg von Lok Leipzig stammt vom 20. August und das war dieses absurde 3-2 in Jena. Ein Spiel, was sie niemals gewinnen dürfen. Also da haben sie noch an den ersten 4 Spieltagen 3 Siege gefeiert, seitdem nicht mehr gewonnen. Und, das macht es mal noch schlimmer, seitdem hat jede Mannschaft der Liga gewonnen. Alle anderen 17 haben seit dem 20. August irgendwann mal ein Spiel gewonnen. Kann sein wie bei den Hertha Bubis, da war es der 23. August, die haben es auch schon lange nicht mehr hinbekommen, aber seitdem hat jeder gewonnen. Und Lok nicht. Und das ist jetzt eine Situation, wo ich sage, es ist im Prinzip alternativlos und jetzt frage ich mich auch, also im Normalfall würde ich mal sagen, schlimmer kann es ja kaum noch werden. Und jetzt spielen sie zu Hause gegen Erfurt am Wochenende. Und da frage ich mich so ein bisschen, ja, also worauf wartet man jetzt noch? Einzige Sache vielleicht, dass man sagt, okay, man wartet das Spiel noch ab, ein neuer Trainer könnte ja wahrscheinlich auch nichts reißen. Und danach das Wochenende hat man spielfrei, weil das Spiel in Rostock nach hinten verlegt wurde. dass man sagt, okay, dann neue Phase mit dem neuen Trainer, dass der mehr Zeit hat und dann einen einfachen Gegner. Aber da sehe ich wieder zwei Probleme. Erstens, was macht man, wenn jetzt plötzlich irgendwie gegen Erfurt, die gerade auch nicht so gut drauf sind, was geht? Und was passiert, wenn man dann sagt, okay, man setzt dann alles auf das Rostock-Spiel, das man gegen eine Mannschaft von unten dann mit dem neuen Trainer den Effekt hat und das geht auch noch schief. Dann buxiert sich Lok Leipzig hier aber in ganz, ganz düstere Gefieder, wo man sie nie und nimmer erwartet hätte.
Ja, point, I guess. Ich habe ehrlicherweise nicht mehr viel Takes dazu. Sie haben das gerade relativ ausführlich gesagt. Es ist halt nun mal jetzt so, dass du mit Rot-Weiß-Erfurt den nächsten großen Namen hast im Bruno-Plache-Stadion in Probstheider. Du kannst es ehrlicherweise, egal was du jetzt tust, es kann nur scheiße sein. Es kann nur nach hinten losgehen. Feuerst du jetzt Schiebe und holst einen neuen Trainer, gegen Erfurt kann der sich direkt verbrennen. Wartest du bis nach dem Spiel, kriegst gegen Erfurt aufs Maul, feuerst Schiebe, holst einen neuen Trainer, kann der sich gegen Hansa 2, gegen einen vermeintlich schwächeren Gegner verbrennen. Oder eben, du tust gegen Erfurt auf einmal irgendwie gewinnen oder so, irgendwie als 2-1 oder so. Erfurt ist ja aktuell auch nicht gut in Form. Ja, was machst du dann? Da kannst du Schiebe ja auch wieder nicht rausschmeißen, so wirklich. Das heißt, egal was du jetzt tust, es ist falsch. Für mich persönlich muss ich sagen, spätestens jetzt nach der 5-0-Klatsche musst du die Trainerfrage stellen. Ich gehe auch mit, dass Schiefer einer der besseren Trainer der Liga ist und dass es eigentlich ein Fehler ist. Andererseits darfst du halt nicht weiter so reinrutschen und vielleicht hat sich das auch irgendwie einfach jetzt ausgelebt, auseinandergelebt, das Ganze.
Ja, also ich schaue jetzt eben auch nochmal, die Website von Lok ist wegen Hackerangriffen auch zurzeit nicht erreichbar. Es gibt keine Kommunikation. Da frage ich mich jetzt natürlich auch, jetzt haben wir Montagabend, also wenn man jetzt sich dazu entschließen sollte zu handeln, dann, und ich meine, also Gespräche muss es da ja geben. Also das darf, in dieser Liga darf Lok Leipzig gegen niemanden 5-0 verlieren. Sind wir mal ehrlich. Dafür sind sie eigentlich zu gut. Und Viktoria, klar, spielen die eine super Saison. Aber doch, also nee, das geht einfach nicht. Und dann muss man ja Gespräche führen und die auch zeitnah. Und also für mich sage ich jetzt, du hast es ja gesagt, ja, eigentlich können sie es nicht richtig machen. Ich sage aber so, für mich die schlechteste Entscheidung, die sie treffen könnten, und das ist ja noch nicht ausgeschlossen, dass es dazu kommt, ist, dass sie dann irgendwie am Mittwoch dann noch sagen, ja, jetzt beenden wir die Zusammenarbeit doch. Und dann da noch die Mannschaft wahrscheinlich verunsichern, weil es keine Klarheit gibt, wo es hingehen soll. Aber das Gefühl habe ich auch, dass das gerade keiner weiß, ja, wo die Lok hinsteuert. Was ist der Zielbahnhof für Lok Leipzig in dieser Saison?
Oberliga Süd.
Leipzig-Rangierbahnhof.
Ich sage mal so, das wird in Probstheida wahrscheinlich ähnlich sein wie am Ende, denke ich mal, aber warten wir mal ab, in Zwickau und in Chemnitz, dass man in dieser Saison ganz froh sein kann, dass es wahrscheinlich maximal zwei Absteiger geben wird.
Ja, ich glaube, so schlimm wird es dann bei Lok auch nicht sein. Die werden jetzt nicht mehr um Platz 1 mitspielen oder so, aber die werden jetzt auch nicht bis zum bitteren Saisonende da gegen Abstieg spielen. Das kann ich mir dann auch bei bestem Willen nicht vorstellen.
Nein, 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 das meine ich ja auch gar nicht. Aber ich meine, wir hatten ja schon so Situationen, wo vier Mannschaften, die auf jeden Fall schon abgestiegen sind.
Lok wird nicht in den letzten vier finishen, möchte ich damit sagen.
Oder zum Beispiel vor 2 Jahren hatten wir sogar 5 Absteiger, wo ich nur so sage, weißt du, dass du da nah dran bist einfach, weil andere Mannschaften eben auch punkten und spielen können. Das meine ich nur, dass das potenziell ein Tick eklig werden könnte. Aber dass da so dankbar ist, dass man eben ja realistisch ist, maximal 2 Absteiger geben wird. Und da wird Lok nicht dabei sein.
Ich finde es einfach krass. Jena hat nur 2 Punkte mehr, aber wie unterschiedlich mittlerweile so das der Vibe ist, den ich so kriege irgendwie von Fans von beiden Vereinen. Finde ich einfach krass, dieser Unterschied. Als wären es irgendwie 15 Punkte, ne?
Ja, das ist aber auch Recency Bias. Natürlich.
Ich wollte gerade sagen, natürlich ist es mein Jena hat gerade Cottbus so geschlagen und die anderen wurden gerade 5-0 von Viktoria auseinandergeschraubt.
Aber ich finde es, ich will das jetzt gar nicht zu sehr auf Jena beziehen und Jena da in den Mittelpunkt drücken, aber es kommt auch immer darauf an, wie du verlierst. Und Jena hat halt auf bitter verloren, aber bei Lok ist es halt schon mittlerweile Extrem. Und Chiva war davor schon immer sehr angesehen, oder von den Fans halt, nicht von der Öffentlichkeit oder nicht von uns beispielsweise oder anderen Leuten. Aber Chiva ist ja schon länger so ein bisschen Feindbild, selbst letztes Jahr, als es vergleichsweise wirklich gut lief. Und da kommt jetzt einfach noch mehr zusammen und deswegen, ja, brodelt das noch ein bisschen mehr und köchelt noch ein bisschen größer, als es bei anderen Vereinen der Fall wäre.
Ja, also unglaublich ist halt auch ihre Auswärtsbilanz in dieser Saison.
Ach komm, jetzt kommst du wieder mit dem Jena-Sieg.
Ja, gut, das ist ja wirklich die Ausnahme, sonst, sie haben in Meuselwitz verloren. Die
Und da lief
haben.
es ja noch ganz gut. Das war ja noch vor dem DFB-Pokal, direkt
Genau,
davor, ne?
das war der zweite Spieltag. Dann kam am vierten Spieltag der eine Auswärtssieg, der in seiner Entstehung ja absolut glücklich war. Danach 1-4 in Babelsberg. 0-1 in Chemnitz, 0-2 in Luckenwalde, 0-5 bei Viktoria Berlin. Also die haben jetzt in ihren letzten vier Auswärtsspielen 1-12 Tore, 0 Punkte. Und das sind, sage ich mal, zwei Mannschaften, die zum ja, erweiterten Spitze oberes Mittelfeld gehören und zwei, die man eigentlich klar unter Lock sieht mit Chemnitz und Luckenwalde.
Statt den Trainer einfach den Bus wechseln. Punkt.
Ja, nee, das, also ich bin gespannt, wie sie es machen. Ich weiß es nicht. Ich bin auch immer noch der Meinung, Almedin Chiva könnte und wird woanders auch wieder deutlich erfolgreicher sein, aber ich glaube, da ist einfach jetzt irgendwo bei dieser Beziehung die Luft raus zwischen Trainer und Sportdirektor in Personalunion und Verein. Ja, und dann kommen wir mal vom einen Leipziger Verein zum anderen, der dann später am Sonntagnachmittag gefordert war. Chemie Leipzig zu Hause gegen den FC Eilenburg. Und Chemie konnte die Partie mit 1-0 gewinnen. Yannick Mäder mit einem Strafstoß, über den wir sicherlich gleich reden werden, zum 1-0 Siegtor. Aber meine allererste Frage an dich, Luca, ist, wie in aller Welt ist in diesem Spiel nur ein Tor gefallen?
Ich würde eine andere Frage stellen, tatsächlich. Wie ist in diesem Spiel ein Tor für Leipzig gefallen? Und wie ist in diesem Spiel null Tore für Eilenburg gefallen? Weil Eilenburg die definitiv bessere Mannschaft war. Und das ist für mich sowas von klar. Eilenburg macht das überragend. Klar hat Chemie auch seine Chancen. Süric aus der Distanz hat aus dem Netz, Sven Perwoll jetzt aus dem Netz. Aber das ist alles so, ja, schön anzusehen, wirklich gefährlich. Weiß ich nicht. Auf der Gegenseite wiederum, da ist es mal Benjamin Luis knapp am Tor vorbei. Da ist es Bunge mit einem Freistoß, wo er knapp verzieht. Bunge mit dem Kopfball, wo Janke gerade so rankommt und an die Latte lenkt. Auf und sowas, wo ich mir denke, oh, Einburg, ihr seid wirklich besser. Auch kurz vor Schluss, wo es dann schon 1-0 für Leipzig stand, ist es auch Bunge wirklich ganz knapp mit dem per Kopf. Wo er den, sage ich mal, eher Richtung Boden als Richtung Tor köpft, wodurch der Ball dann übers Tor geht statt aufs Tor. Das sind aber alles gute Gelegenheiten gewesen. Und wer weiß, wie das hier ausgegangen wäre, wenn Einburg, sage ich mal, nicht etwas beschissen worden wäre, wenn ich das mal so sagen darf. Denn es gab da, sage ich mal, zwei strittige Szenen. Zwei, sage ich mal, Schlüsselszenen, die sind, glaube ich, innerhalb von einer Minute passiert. Auf der einen Seite ist es Einburg in einem Angriff. Ich weiß ja gerade leider nicht, welcher Einburger das war, flankt in den Chemiestrafraum. Und diese Flanke wird von Dennis Mast abgefangen. Und Mast, naja, fängt sie nicht ab irgendwie mit dem Körper, sondern eigentlich mit der Hand. Zu dem Arm. Der ist ganz klar abgewinkelt. Das ist nicht irgendwie natürlich oder das ist einfach keine irgendwie angelegt oder sonst so ein Scheißdreck. Nein, das ist ein klares Handspiel. Es muss einen Elfmeter geben. In meinen Augen, könnt ihr gerne anders sehen. Es muss für mich in meinen Augen einen Elfer geben. Gibt's nicht. Erstmal dazu zu der Szene, irgendwelche Widerworte. Also gibt's da vielleicht andere Meinungen zu? Klemmer schüttelt mit dem Kopf. Markus schüttelt auch mit dem Kopf. Und dann auf
Kann
der
ich dir
Gegenseite. Ja, bitte.
nur zustimmen? Und also ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht mal genau sicher, zu der Situation, zu der wir jetzt kommen, ob das nicht sogar der direkte Gegenzug war.
Das war der direkte Gegenzug. Das war der direkte Gegenzug. Und das macht das alles noch so beschissener. Der Gegenzug sah wie folgt aus. Der Gegenzug war, Zurek ist auf der Außenbahn und auch hier wieder eine Flanke. Die Flanke fliegt in den Eilenburg-Strafraum, dort ist Rühlemann, ein junger Spieler von Eilenburg, der dabei, ich weiß nicht, unglücklich ausrutscht, hinfällt, ich weiß es nicht, super unglücklich, auf gar keinen Fall irgendeine Grätsche ansetzt, es war einfach unglücklich, es war einfach scheiße gelaufen. Dabei fällt Gildenberg hin. Das ist auch ein Spieler von Chemie. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es ist mal wieder wie letzte Folge gewesen sein. Ich glaube, das ist auch jemand, der noch nicht viel zum Einsatz kam. Chemie, muss man auch dazu sagen, sehr salzgeschwächt, bla bla bla. Ist mir jetzt aber alles egal, ehrlicherweise. Gildenberg fällt auf jeden Fall daraufhin hin, weil er, ich weiß nicht, irgendwie so einen leichten Windzug von Rühlemann abgekriegt hat. Ganz ehrlich, also ganz kurz, Jens Klemm pfeift daran Elfmeter, um das mal kurz vorwegzunehmen. Und gerne, Klemme, darfst du dann deine Meinung zu sagen, bevor ich nämlich zu der anderen Entscheidung, die ja auch in derselben Szene passiert ist, komme. War das für dich ein Elfmeter? Ganz ehrlich sagen, nein, für mich nicht. Für mich ist das viel zu wenig. Gildenberg fällt da wie eine scheiß Bahnschranke und ich sehe es nicht. Das ist für mich so theatralisch. Der tut ja so, wie als ob er mir gerade irgendein Messer in den Bein gestochen hätte.
Ja, also ich sehe das schon, weil er da gegriffen wird. Also er greift dazu. Ich war auch, als ich die Szene zum ersten Mal gesehen habe, ich war mir da gar nicht so sicher, hält er jetzt Gildenberg fest oder spielt er den Ball mit der Hand? Das war mir alles nicht ganz klar an dem Moment. Am Ende hält er Gildenberg fest. Natürlich nimmt er den Kontakt an und fällt da. Ja, aber ja, die Sache ist, er nimmt den Kontakt an. Der Kontakt ist auch zum gewissen Grad da. Er fällt deshalb, ja, schwierig, den Elfmeter dann nicht zu geben. Aber die Sache ist, selbst wenn da es dieses Halten nicht gibt, bezweifle ich, dass Gildenberg überhaupt noch an den Ball kommt. Weil der Keeper ja direkt da ist und den Ball aufnimmt. Und was für mich eine absolute Fehlentscheidung ist, ist die rote Karte. Selbst wenn man den Elfmeter pfeift, die Doppelbestrafung Elfmeter plus rote Karte wurde, außer bei Handspielen, aber bei Foulspielen, wurde die abgeschafft. Und dann frage ich mich auch, verhindert er da überhaupt eine eindeutige Torchance? Weil ja der Keeper Naumann den Ball schon in der Hand hat. Also warum es da dann noch nach ewigen Diskussionen auch noch rot gibt, das ist mir wirklich zu viel des Guten. Bei dem Elfmeter sage ich, also ich sage grundsätzlich, in der Einzelbetrachtung ist ein Elfmeter. Insgesamt ist natürlich eine Fehlentscheidung, weil, also hätten wir einen Videobeweis, gibt's, zeigt Klemm Elfmeter und Rot geht raus, nimmt das Ding alles zurück und gibt Elfmeter für Eilenburg.
Ja, warte. Dieser Elfmeter, ich finde, wie gesagt, ich persönlich finde, der fällt einfach zu leicht. Der nimmt das viel zu sehr an. Ich verstehe aber, wenn du sagst, es ist ein Elfmeter. Die rote Karte wiederum, da kommen wir gleich zu, nachdem ich dann den Rest des Spiels gemacht habe, weil ich habe da, sage ich mal, einen etwas längeren, das ganze Interview von Sascha Prüfer mal aufgeschrieben, was ich so vorlesen möchte, weil ich finde, er gibt das relativ gut wieder. Zur roten Karte. Es ist ja dann so, es gibt erst nur Elfmeter. Es ist erst der Elfmeterpfiff. Dann schaltet sich der Linienrichter ein und bespricht sich mit Jens Klemm. Der Linienrichter scheint irgendwas gesehen zu haben, ich weiß es nicht. Bespricht sich mit eben jenem. Nach diesem Gespräch geht Jens Klemm dann hin und zeigt eben Rühlemann die rote Karte. Verstehe ich nicht. Also ich verstehe das nicht. Ich verstehe, den Elfmeter habe ich, wie gesagt, den finde ich schon kritisch, aber dann sage ich, okay, dann ist es so. Ist okay. Kann man vertreten irgendwo. Die rote Karte verstehe ich nicht. Klemm sagt es gerade schon, die Doppelbestrafung ist abgeschafft. Ein Handspiel war es nicht. Wo du mit irgendwie auf der Linie irgendwie einen Scheiß halt, wie Suarez damals gegen Ghana. So, war es auch nicht. Ich glaube, eine Tätigkeit und kann auch noch Elfmeter geben. Plus rot. War es auch nicht. Also, warum? Warum? Es macht keinen Sinn. Das war einfach eine krasse Fehlentscheidung, die es am Ende, ja, einfach gekostet hat. Markus, bitte.
Ich würde auch noch eine kleine Lesestunde abhalten, denn das ist mir die letzten Tage schon auf unserem Podcast, letzten Tage gestern, auf unserem Podcast-Account angezeigt worden, auf Insta. Das ist der Eilenburg Insta-Account. Und die haben da einen Screenshot von dem MDR-Live-Ticker genommen. Da steht da in der 87. Minute: Schiedsrichter Klemm ist ein Heimschiedsrichter und oft mit den Leutschern im Bunde. Die Eilenburger schütteln immer wieder den Kopf und fühlen sich in vielen Situationen benachteiligt. Das haben sie selber gepostet und schreiben dazu, dass sie eigentlich da erst später im Spielbericht drüber reden würden. Aber, und das ist die eine Stelle im Zitat, die ich hier wiedergeben will, dann aber haben Sascha und Tim bei Sport im Osten Interviews alles richtig gesagt und zu unserer Leistung das gesagt, was gesagt werden musste, sowie zu allem geschwiegen, was heute für jedermann, der kein Hardcore-Chemiker ist, offenkundig war. Wir müssen uns selbst vorwerfen, das Spiel nicht selber entschieden zu haben. Unabhängig davon gratulieren wir der BSG zum Sieg. Ihr konntet heute weder etwas dafür noch für die Begleitumstände. Sassy Eilenburg. Sassy Eilenburg.
Also, ich weiß nicht, ich werde gleich nochmal, wie gesagt, das Interview von Prüfer, weil ich habe mir das wirklich eins zu eins aufgeschrieben, vorlesen, weil ich das einfach wirklich hervorragend finde. Aber nochmal, jetzt aber mal ganz kurz das Spiel abzuhaken, bevor wir dazu kommen. Das 1-0 fällt dann logischerweise genau daraus, aus diesen Elfmeter. Da ist es dann Yannick Meder, der das Ding einfach in die Mitte drischt. Naumann verlädt und somit zum 1-0 und zum Endstand eben auch das Tor markiert. Vorhin habe ich den Bunge-Kopf bei kurz vor Schluss nach einem Freistoß schon angesprochen und somit endet das die Partie 1-0. La Alchemie gewinnt das einfach wirklich sehr, sehr glücklich. Insgesamt mit den ganzen Begleitumständen einfach super, super glücklich mit 1-0. Und ja, das war es dann soweit mit der Partie. Und dann gibt es eben dieses Interview von mir angesprochene, von Sascha Prüfer mit Ostsport. Ich glaube, das müsste Heiko Malwitz auch gewesen sein, dann im Nachgang. Was ich jetzt einfach mal so frei vorlesen werde. 1-1, fast 1-1 rausgeschrieben. Also, mit ganz viel Fantasie kannst du Elfer pfeifen. Musst du schlucken? Dann frage ich mich 2 Minuten vorher bei unserer Flanke, wo der Arm draußen ist, was du bis hier runter siehst, warum da nichts kommt. Die Krönung ist eigentlich, dass man sich dann von draußen einschaltet. Die absolute Krönung für eine Mannschaft wie uns, die eh unten steht, die ganz andere Mittel hat als Chemie Leipzig. Nicht so eine Fanbase, nicht so ein Stadion. Und dann wird sich von draußen eingemischt und noch eine rote Karte draus gemacht. Das ist eigentlich das Bittere. Der Junge weint. Ganz ehrlich, der weint, weil er denkt, er hat das Spiel hier verloren. Aber es wird sich von außen da einfach eingemischt und da muss ich jetzt aufpassen, was ich sage. Da sage ich Ihnen ganz ehrlich. Aber das enttäuscht mich extrem, weil das hätte nicht sein müssen. Pfeif den Elfer, okay. Aber schmeiß den Jungen nicht runter, das geht nicht. Das tut mir weh für ihn und die Mannschaft. Wir haben hier alles gegeben, waren hier klar die bessere Mannschaft, in Unterzahl die klar bessere Mannschaft. Daraufhin die Nachfrage von Heiko Malwitz. Mit von außen eingemischt, meinen Sie da die eine Konversation zwischen Schiedsrichter und Linienrichter? Ja klar. Ich weiß gar nicht, wie er das sehen will. In der Slow-Mo undurchsichtig genug, dass man da in der Slow-Mo nicht mal auflösen kann, ob das überhaupt ein Elfer ist. Und dann sehe ich von außen eine rote Karte. Das ist ein sehr hoher Interpretationsspielraum. So Sascha Prüfer nach dem Spiel über diese ganze Situation. Und ich kann ihm da ehrlicherweise nur beipflichten. Klar, dieser Vergleich jetzt mit den ganzen Mitteln von Chemie Leipzig und es ist alles außen vor, aber an sich die Betrachtung des Ganzen, dass der Linienrichter davon irgendwo bei einer eh schon völlig undurchsichtigen Situation von außen hinkommt und da irgendwas gesehen haben will und dass Jens Klemm sich davon dann, gut, das muss er vielleicht auch, das weiß ich jetzt nicht, aber dass Jens Klemm dann rot zeigt, ich verstehe das nicht. An sich ist das natürlich sehr lobenswert, dass die Kommunikation da stattfindet. Andererseits, du siehst auch in diesen ganzen Fernsehbildern, selbst in der härtesten Vermosch, du siehst nicht, was da gewesen sein soll, was eine rote Karte gerechtfertigt haben hätte sollen. Also was zum Teufel hat er da gesehen?
Ich verstehe es auch nicht, weil, wie gesagt, klar, früher wäre es so gewesen, wenn es da Elfmeter gibt, muss es auch rot geben wegen Notbremse dann. Klar, aber das haben wir nicht und ja, also das ist dann die Regeln falsch ausgelegt. Wie gesagt, ob Wildenberg da überhaupt hinkommt, ist eine andere Geschichte, aber ich habe noch ein paar andere Punkte zu dem Spiel. Da kann ich dir nur voll zustimmen und auch Sascha Prüfer kann ich da nur zustimmen. Also er drückt sich da gut aus. Hat auch recht mit seinen Aussagen. Erstmal, wie du sagst, natürlich gab es kein Tor für Eilenburg, aber ja, auch Chemie. Wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, auch Chemie hat schon nach vorn gespielt, da die Treffer verdient, dass Eilenburg die bessere Mannschaft war. Keine Frage. Aber ich sag mal, wahrscheinlich, wenn man nach den Chancen geht, ist wahrscheinlich ein gerechtes Ergebnis irgendwie 3-4-2 für Eilenburg am Ende. Wie sie da torlos bleiben, es ist ja unfassbar. Und ich weiß nicht, ob ich da jetzt übertreibe, aber für mich gab es noch eine Szene, wo man über Elfmeter diskutieren kann. Nämlich die allerletzte Szene, als Bunge diesen Kopfball hat, den du auch schon angesprochen hast. Wenn man sich nämlich das nochmal in der Wiederholung anguckt, Manu Weyer zieht gegen Benjamin Luis. Nur leicht, der geht nicht zu Boden, nichts. Aber ich bin der Meinung, so sieht es zumindest für mich im Bild aus, ohne diesen Griff kommt Luis da frei zum Kopfball und köpft den Ball höchstwahrscheinlich ein.
Hab die Szene jetzt nicht im Kopf, sorry.
Ich ehrlicherweise auch nicht. Deswegen möchte ich dazu auch gar nicht viel sagen, weil das wäre jetzt auch unfair irgendwo. Deswegen lassen wir das jetzt mal so dahingestellt. Was ich auf jeden Fall auch noch kritisieren wollen würde, weil ich das eben irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das ehrlicherweise fast schon dreckig, damit Aufrufe machen zu wollen, so wie Ostsport es getan hat. Gut, dass Ostsport einfach einen sage ich mal, Laden ohne großartige Ethik oder Moral ist, das ist ja nichts Neues. Nichtsdestotrotz, ich finde es irgendwie dreckig, da auf dieses Thumbnail dann diesen weinenden Spieler, diesen weinenden Rühlemann zu packen, der völlig am Boden zerstört ist nach dieser völlig, völlig irren Situation. Ich meine, so klar kannst du machen, aber hast du es so nötig? Ich meine, klar, die Highlights, die Qualität und so weiter, die geben es nicht her, dass du da großartig Clips machst bei der Qualität des Ganzen, wenn du noch nicht mal fähig genug bist, einen Spielstand oder irgendeine Uhr einzublenden, dass du dann irgendwie Klicks machen musst. Aber ich finde das irgendwie, ich weiß nicht, ob das nur ich so bist oder ob das vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben ist von mir, Gottes Willen. Aber ich finde das irgendwie so schwach einfach, dass du da irgendeinen armweinenden Kerl da drauf packst, Alter, nach so einem Schwachsinn. Also, keine Ahnung. Finde ich einfach ganz, ganz billig.
Ist es auch. Ich habe mich heute auch, also ich fand es auch echt widerlich, ehrlicherweise. Also wirklich widerlich. Als ich dann so die YouTube-Seite von den Aufrufen habe, so nochmal ein bisschen durchklicken wollte und dann war da irgendwie, weiß nicht, mir ist auch egal, wie die Caption genau war. Es war einfach, ja.
Du musst halt also, überlegen, der Junge ist
idiotisch.
18.
Ja, komplett
der
idiotisch.
Der ist 18.
Also wirklich, das kannst ja, weiß nicht, da kannst du so viele aus dem Spiel rausnehmen, so viele Szenen, so viele Bilder für deinen scheiß Thumbnail, aber nein, du nimmst halt den, der in dem Moment einfach gerade von seinen Emotionen überrannt wurde. Ach nee, das macht mir
du baust es auch noch darauf auf, Tränen nach Abpfiff, FCE-Spieler weint nach Elfer und Rot, dann dieses Thumbnail, Alter, also du merkst halt einfach, dass dieser Laden einfach wirklich nur auf Sensation und einfach nicht auf ordentliche Berichterstattung aus ist, auf was anderes ist das nicht aus, bei aller Liebe, das ist so widerlich. Der Junge ist 18 Jahre alt, wird jetzt im Dezember 19. Der hat 10 Spiele in der Regionalliga Nordost gemacht. Hat gerade rot gesehen, total strittig. Dadurch ist der Elfmeter aber auch noch gekommen. Einbucke verliert das dadurch 1-0. Dass der am Boden zerstört, das ist doch klar. Auch wenn ich jetzt ihm keine Schulter geben möchte. Und ihn dann da aufs Thumbnail zu packen und dann auch noch mit dem Titel, das ist auf so vielen Ebenen einfach nur billig und auch absolut dreckig. Das finde ich einfach, also da bin ich einfach auch ein bisschen sprachlos.
Ja, das sagt ja viel über die Qualität aus, dass man da erstmal noch Rechtschreibfehler im Titel hat, dann da einen weinenden 18-Jährigen hinsetzt. Es ist wunderbar mal wieder. Ist ja nicht das erste Mal, dass man sowas sieht. Und also, das hast du ja auch gesagt, in dem Spiel war viel geboten und ja, man macht sowas draus. Aber ich meine, wir kennen das ja ganz ehrlich. Wir kennen es zum Beispiel von Hertha. So, jetzt stand mal Gersbeck im Titel, weil er sein Comeback gegeben hat. Aber normalerweise, ja, steht da ja auch im Titel Jindawi verletzt. Hertha gewinnt trotzdem oder irgendwas. Den bringen sie auch immer rein, weil sie so auf Klicks geiern. Kann man ja zum gewissen Grad, verstehe ich das sogar. Zu einem gewissen Grad. Aber erstens mal denke ich mir, wer klickt sich das jetzt an, weil da ein Spieler weint? Wer ist so masochistisch veranlagt und sieht da sogar noch im Thumbnail, okay, da ist jetzt irgendein junger Kerl, der heult. Das gucke ich mir jetzt an, was den zum Weinen gebracht hat. Also wirklich.
Genau, es ist absurd und ekelhaft, aber klicken ist safe, Leute, die sich denken, hä, warum hat denn der geweint? Und selbst wenn die nur eine Sekunde das Ding gucken und sich dann denken, ah, warum gucke ich Vollidiot mir das an? Das ist ja komplett ekelhaft, dass ich darauf eingefallen bin, auf diesen Bait. Zählt das als Klick und kriegst halt Geld damit. Aber
Ja, das
ehrlicherweise,
stimmt halt.
es ist. Und ich erwische mich bei sowas selbst oft genug. Ich will ja auch niemanden Vorwurf machen oder so. Man kann aus Sport wahrscheinlich auch nur bedingt einen Vorwurf machen, ehrlicherweise, weil sie auch Geld verdienen müssen, sonst gäbe es das ganze Ding gar nicht und so weiter. Und sie müssen auch Geld reinholen. Die Art und Weise, also das kannst du auch anders lösen. Und dann schreib mir lieber 10.000 Mal den Scheiß Jindawi. Und damit meine ich jetzt nicht den Scheiß Jindawi als Person, sondern einfach dieses andauernde Jindawi-Gespamme, damit sie Klicks bekommen. Dann macht das, ist besser als sowas.
Ja, nee, das war völlig daneben. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Ja, habt ihr denn noch was zu dem Spiel? Haben wir jetzt, glaube ich, auch viel drüber gesprochen.
Lass mal in die
Und
Pause gehen, dann trinken,
genau, was wir
oder?
jetzt alle dringend nötig haben, ist eine kurze Pause, bevor wir uns mit den Tipps wieder hören. Und euch dabei schon mal ganz viel Spaß. Bis gleich. Und damit schauen wir dann mal auf den 12. Spieltag und die Tipps. Wir machen es heute ein klein wenig anders, als ihr es sonst kennt. Uns ist durchaus bewusst, dass die Partie zwischen Meuselwitz und Zwickau erst nach unserer nächsten Aufnahme stattfinden wird. Wir tippen es aber heute schon. Das hat auch den Grund, dass ihr in der kommenden Woche auf Lukas Engels gleiche Stimme und seine wundervollen Takes verzichten müsst und wir auch. Deswegen haben wir gesagt, tippen wir das jetzt mit. Können wir halt dann noch nicht drüber reden, aber die Mannschaften spielen ja vorher nicht. Das heißt, da werden sich unsere Einschätzungen jetzt auch nicht groß ändern bis dahin. Deswegen würde ich sagen, springen wir doch direkt mal rein in den 12. Spieltag. Am Freitag gibt es zwei Spiele. Und beide finden in Berlin statt. Die VSG Altklinike empfängt den Chemnitzer FC. Luca.
Ja, wir haben jetzt, wie vorhin angesprochen, das ist halt nicht gut in Form. Die VSG Altklinike jetzt erst mit einem 5-0-Sieg. Ich denke nicht, dass es wieder ein 5-0 wird. Es wäre ein bisschen dumm, das zu tippen, deswegen tippe ich 3-0 für Altklinike.
Nicht komplett.
Liebe
3-0.
es. Schöne Harmonie.
Markus,
Du
sagst du
auch?
auch 3-0? Ja, dann sind wir uns doch beim ersten Spiel gleich mal alle einig.
Das geht so 3-0 Chemnitz aus, Alter.
Nee, also, nee.
Letztes
Nee,
Jahr war
wirklich.
Altklinike Chemnitz das 3-3, falls ihr euch erinnert. Ich glaube, irgendwie auch relativ früh, 6., 7., 8. Spieltag war das.
Ja, aber weißt du, was da der Unterschied war?
Ja, Felix Brückmann.
Und Chemnitz
Der
war gut.
Unterschied. Ja, okay. Ich wollte nur sagen, dass es letztes Jahr unterhaltsam war.
Dass ihr euch da noch erinnern könnt, Junge. Ich weiß nicht, ich bin froh, wenn ich mich weiß, was ich gestern gegessen habe. Hilfe, Jungs. Keine Ahnung.
Ja, und dann gibt es parallel noch ein Berliner Duell zwischen zwei Mannschaften, die richtig gut drauf sind. BFC Dynamo gegen Viktoria, Markus.
Ja, ich habe vorhin gesagt, gegen BFC darfst du nicht tippen, aber ich hätte es gern getan. Aber ich stehe zu meinem Wort. 2-1 BFC.
Sticht.
Geil.
Ja, glücklicherweise liegen wir nicht komplett gleich bei allen
Schade.
Freitagsspielen. Denn ja, habe ich mich, glaube ich, auch so ein bisschen verleiten lassen von dem überragenden Viktoria-Auftritt und der BFC, der zwar gewonnen hat, aber nicht so gut gespielt hat gegen Hertha 2. Und deswegen sage ich 1-1.
Ja,
Am Samstag gibt es dann ebenfalls zwei Spiele und da gibt es das Duell Vorletzter gegen Letzter, aber ich glaube, unterschiedlicher könnte es sportlich, wenn man sieht, was die Mannschaften da auf dem Platz zaubern oder auch nicht zaubern, kaum sein. Der FC Eilenburg empfängt den BHK.
Eilenburg wurde jetzt, wie gesagt, wie wir vorhin analysiert haben, katastrophal beschissen letzte Woche. Ich glaube, da ist viel Wut im Bauch. Ich glaube, da wird sehr viel Wut im Bauch sein. Der BRK ist da ein sehr dankbares Opfer. 2-0 Eilenburg.
Ich habe lange überlegt, ob ich Eilenburg ein 4 oder 5-0 gebe. Dann bin ich irgendwie, ich weiß nicht, wie die Gehirngymnastik rauskam, bei einem 1-0 Eilenburg gelandet, anstatt dem 5-0.
Ich dachte wirklich, dass du jetzt sagst, jetzt bin ich bei einem 1-1 gelandet oder beim
Ich
0-0.
auch. Das wäre auch richtig wild gewesen, jetzt, ja.
Ja gut, aber so wie Allenburg teilweise seine Chancen liegen lässt, will ich es nicht mal ausschließen. Ich glaube aber nicht dran. Ich sage, da belohnen sie sich jetzt mal und machen das auch sehr deutlich und gewinnen 3-0. Und parallel spielt Luckenwalde gegen Hertha 2. Und das ist, glaube ich, auch eine Partie, wo wir eigentlich, denke ich mal, in unterschiedliche Richtungen gehen, weil irgendwie ist alles absolut vertretbar, bei dem Spiel zu tippen.
Wirklich ja. Alles? Ich möchte das nochmal ganz kurz wieder fragen. Wirklich alles?
Ja, ich habe in alle drei Richtungen gedacht, auf jeden Fall.
Okay.
Ja,
5-0 Luckenwalde.
Wie viel?
5-0 Luckenwalde.
Es geht wieder los.
Ich war schön, es war schön, wie ich das schon am Sonntagmittag prognostiziert habe, dass sowas passiert. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt bei Klinike Chemnitz erwartet. Von mir aus bei Allenburg BNK, aber doch nicht da.
Nee, doch, ich weiß auch nicht.
Gegen Hertha 2-5-0.
Ich habe zweimal. Nee. Ich glaube, es war nicht 4-3. Nee, es war, glaube ich, weniger. Das ist auf jeden Fall egal. Ja, Hertha 2 und 5-0, das irgendwie, das passt einfach. Das ist irgendwie so in der Vereinsszene drin, da einfach mal ab und zu mal so ein 5-0-Wupsi zu haben. Und Luckenwalde, ich weiß nicht. Gönne ich einfach, weiß ich nicht. Nikolas Geisler, sage ich nur.
1-1.
Ja, also da bin ich deutlich näher bei Markus, aber dann irgendwie auch näher bei Luca. Denn ich sage 2-1 Luckenwalde.
Das heißt, schon näher bei mir.
Ja, also ich sag mal so, entweder holen wir beide Punkte oder Markus oder niemand.
Hertha gewinnt jetzt. Da habe ich mir überlegt, weil letztes Jahr war es, glaube ich, auch so, dass ich gedacht habe, Luckenwalde gewinnt das und dann kam irgendwie Derry Scherhand. Ich meine, irgendwie so war das. Wenn dieses Jahr wieder Derry Scherhand kommt.
Vielleicht aber Haris Tabakovic.
Ja, oder so, ja.
Wer weiß das schon bei denen? Springen wir mal weiter zum Sonntag. Da haben wir dann 4 Spiele. Um 13 Uhr gibt es das, ja, Podcast-Derby. Ist doch alles ein Derby. Denn Markus' geliebter FCC trifft auf Chemie Leipzig.
Keine Werbung. Ich war im Chemischen Element zu Gast. Die Folge wird auch wahrscheinlich mit unserer Folge kommen am Dienstag. Und witzigerweise haben Jonas und ich die ersten 2-3 Minuten darüber gerätselt, welches Derby es denn ist. Wir sind beim Hölle- und Paradies-Derby oder Paradies- und Hölle-Derby rausgekommen. Das wird der FCC mit 2-0 gewinnen.
Nicht.
Differenztechnisch sticht ihr auch beide, aber nicht ganz im Endeffekt 3-1 Jena.
Jetzt haben wir ja alle das Vertrauen in den FCC. Bin ich mal gespannt, ob sie das zurückzahlen. Aber Jungs, wir glauben an euch, dass ihr das schafft gegen die Kultigen aus Leutsch. Aber Luca, für dich wird es parallel auch sehr interessant, denn Energie Cottbus ist gefordert. Und nachdem man zu Hause gegen Jena verloren hat, gibt es, glaube ich, dankbarere Aufgaben, als zum Tabellenführer nach Greifswald zu fahren.
Ja, gibt es. Mach das, was ich so oft kritisiert habe. Jetzt tue ich meine eigenen Werte verraten. Ich tippe zwar nicht gegen den Verein, ich mache aber so ein halbgares Ding, weil ich weiß, dass es sehr, sehr schwer werden wird. Ich sage 1-1.
Nicht komplett.
Das habe ich mir gedacht.
Ich weiß nicht, warum das irgendwie immer so negativ konnotiert ist, wenn man beim eigenen Verein auch mal ein Unentschieden tippt.
Bei mir ist das negativ. Nicht bei allen.
Ja, ich kenne sogar Leute, die tippen immer gegen ihren Verein, weil dann sagen sie, entweder sie freuen sich über einen Sieg oder sie freuen sich über Kicktipp-Punkte. Ich bin nicht bei euch. Einfach weil Greifswald gut ist. Weil Greifswald richtig gut ist und Cottbus, aha, also das war der schwächste Auftritt von ihnen seit langer Zeit, den ich da gesehen habe am Wochenende. Und ich sage, Greifswald gewinnt die Partie mit 2-1.
Kann ich absolut nachvollziehen.
Also du wirkst auch so, als hättest du tendenziell vielleicht als Neutraler auch aufs Greifswald getippt und fühlst dich irgendwie so an, als wärst du näher an einem Greifswalder Sieg als an einem Cottbuser Sieg.
Ja, ist auch so.
Es war ein schlechtes Spiel, also Leute.
Nee, Markus.
Ja,
Markus. Guck mal. Leute, schau mal. Es ist einfach jetzt, weißt du, ich bin angepisst, ich gehe mit einem schlechten Gefühl rein und entweder hatte ich recht oder ich jubel. Aber was man sagen muss, um das jetzt mal ernst zu sagen, es war halt einfach eine beschissene Leistung und ich kann mir einfach, es ist halt, es gibt halt einfach wirklich dankbare Aufgaben, als nach so einer beknackten Leistung gegen Jena jetzt geht es um absoluten Top-Duell gegen Greifswald zu müssen. Deswegen sage ich, schwierig und sage 1-1. Ich täusche mich gerne, aber 1-1 und ich, wie gesagt, ich bin dann doch eher bei einem Greifswald-Sieg, weil die halt eben so gut die ganze Saison schon sind und weil sie eben jetzt auch das Selbstvertrauen haben und nicht gerade gegen Jena einen absoluten Bottlejob hingelegt haben.
Ja, dann gehen wir doch mal vom einen Verein oder von einem Duell zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg zum anderen. Denn Babelsberg spielt parallel gegen Hansa Rostock 2.
Ja, Babelsberg gewinnt das zu Hause, denke ich. 3-1, vergleichsweise entspannt.
Interessant, das ist jetzt genau umgekehrt. Differenz sticht wieder. Ich habe ein 2-0 für Babelsberg.
Dann ist Babelsberg Rostock 2 das umgedrehte oder quasi das umgedrehte Jena Chemie, denn hier sind dann Luca und ich uns völlig einig mit einem 2-0 und ein anderer sagt 3-1. Um 16 Uhr am Sonntag spielt Lok Leipzig zu Hause gegen Rot-Weiß Erfurt. Die Partie wird im MDR übertragen, im TV und im Stream. Von anderen Übertragungen wissen wir Stand jetzt Montag 21.16 Uhr noch nichts. Wird sicherlich noch was kommen. Eher, denke ich mal, am Sonntag vielleicht noch. Aber schauen wir da mal. Ja, Lok mit oder ohne Chiva, mit oder ohne Punkte, Luca?
Mit oder ohne Chiva, mit oder ohne Punkte. Relativ leicht zu beantworten. Das eine weiß ich nicht, beim anderen sage ich mit Punkten. Aber mit einem Pünktchen. Ich sage, es ist ein 2-2 zwischen den beiden.
Ich weiß auch nicht, ob mit oder ohne Chiva, aber ich sage mit Punkt, aber nicht Punkten. 0-0.
Da bin ich mal wieder der, der ausreißt. Hab da auch lang, war auch kurz vorm Unentschieden, da habe ich mal so geguckt. Gegen Greifswald hat Lok auch in der Phase, als es besser lief, zu Hause verloren. Er ist jetzt auch nicht, wo es auswärts gar nicht läuft, irgendwie eine Heimmacht. Und ja, Erfurt gerade auch nicht so in der Spur, aber ich glaube, das ist auch so ein Spiel, wo sie dann vielleicht mal das berühmt-berüchtigte Ruder rumreißen können. Und ich glaube, das tun Gerbers Jungs und gewinnen in Probstheida mit 2-0. Und dann haben wir noch das Spiel, was dann am Dienstag um 13.30 Uhr stattfinden wird. 13.30 Uhr natürlich, wir sind in Meuselwitz. Ja, ist Feiertag in Thüringen, ist Feiertag in Sachsen. Von daher kann man das da auch so machen. Und ja, Meuselwitz gegen Zwickau. Auch vielleicht so ein Ding, wo man sagen könnte, alles vorstellbar.
Natürlich mal wieder um 13.30 Uhr, weil 13 Uhr ist ja unvorstellbar für die Mittagsruhe in Zepsendorf. Ich glaube, Zwickau kriegt den nächsten Dämpfer. Ich sage, Zwickau wird wieder keinen Punkt holen. Und sage 2-0 für Meisterwitz.
Ich tue mich bei dem Spiel ehrlicherweise sehr schwer und ich bin da bei einem 1-1 Unentschieden rausgekommen.
Und ich glaube an Georg-Martin Leopold und an die Zwickauer Auswärtsschwäche und deswegen sage ich 2-1 für Meuselwitz. Da werden wir dann in 2 Wochen drüber reden können, wer da recht hatte, wenn wir es bis dahin nicht schon vergessen haben. Gut, dann sind wir auch mit den Tipps durch. Dann sage ich vielen Dank Markus, vielen Dank Luca, vielen Dank an euch, dass ihr bis zum Ende dabei geblieben seid und wenn ihr Fragen, Kritik, Anregungen, Feedback oder ähnliches habt, dann könnt ihr uns gerne über die üblichen Wege erreichen, per Mail regionalliga-nordost-podcast@web.de, auf Instagram rlno-podcast, genauso auch auf Twitter. Noch bespiele ich es, mal schauen, wie lange noch. Sollte da die Motivation komplett vorbei sein, weil Elon Musk diese Plattform weiter gegen die Wand fährt, sagen wir euch Bescheid. Aber dafür haben wir Blue Sky. Leider keine Invite-Codes, aber Wer einen hat, kann uns da gerne reinfolgen. Wer ist in der RLNO-Podcast ohne Unterstrich, weil das da nicht erlaubt ist, auch da gerne reinfolgen, wenn ihr wollt. Und da gibt es dann den üblichen Content wie auf den anderen Plattformen. Und dann bleibt mir nur zu sagen, habt eine schöne Woche und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder. Ciao.